Footballerei College Show.
Guten Morgen, Tag, Konnichiwa und so weiter und so fort. Zu einer neuen Folge der Footballerei College Show. Ich bin euer Stolle und ich bin auch heute nicht alleine. Erstmal hallo Immo.
Moin. Schönen guten
Alles
Tag.
Gut bei dir.
Alles bestens, alles bestens.
Und dann heute exklusiv mit Standbild für alle unsere Podcast-Hörer. Coach Schuhe.
Hallo, hallo. Ja, meine Kamera funktioniert nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jemand, der sich nicht mit sowas auskennt. Aber war's eine Woche eins, ha?
Verrückt. Ja, aber weißt du, du bist ja auch bekannt für dein Radiogesicht. Insofern ist alles gut. Ja, wilde Woche eins. Gab ein paar Überraschungen, gab ein paar sehr, sehr schöne Spiele. Aber man muss natürlich auch ehrlich sagen, gab natürlich auch viele Sachen, die noch nicht ganz rund laufen. Das ist so ein bisschen immer der Nachteil, wenn du keine Preseason hast. Im College gibt's das ja nicht. Es geht direkt los. Dann gibt's natürlich nicht nur schöne Spiele. Worüber wollen wir heute noch reden? Außer den paar Spiele, auf die wir zurückblicken. Wir hatten euch versprochen, das Thema Heisman und Heisman Trophy nehmen wir groß mit. Da erzählen wir euch ein bisschen, wo kommt der Spaß her? Wie wird es bewertet? Und auch, wer sind denn dieses Jahr einige der Favoriten? Dann gucken wir auf die Top 25 dieser Woche und dann noch auf den, haben wir uns entschlossen, wir gucken noch eine kleine Draftwatch. Nenne ich ein paar Spieler, die jetzt nicht zwingend alle erste Runde sein müssen. Heute ist Anfang September, also da kann noch viel passieren. Aber Jungs, die ihr auf jeden Fall im Auge behalten solltet. Und natürlich schauen wir wieder auf ein paar Spiele vom kommenden Spieltag. So, dann lasst uns doch mal mit dem Rückblick direkt reinsteigen. Das erste Spiel, um das es natürlich ging, Columbus, Ohio, der National Champion Ohio State empfängt Texas. Es war neben dem Abschied von College-Football-Legende Lee Corso, ihr dürft jetzt alle einmal weinen kurz, war es natürlich, ja, der Aufstieg vom nächsten Manning werden. Und es war alles andere als das. Immo, gib doch mal deine erste Einschätzung vom knappen 14-7-Sieg Ohio States.
Ja, ich glaube, die Schlagzeile, der Nichtaufstieg des ersten Mannings, das fasst es ganz gut zusammen, was da passiert ist. Er ist dem Hype nicht gerecht geworden und es war ein Spiel, das dementsprechend auch so aussah. Also man hatte eine Performance von Manning, die an den Tag gelegt hat, angebrachte Pässe von 30, wir stehen hier bei einem 7-14. Das war ein klassisches Week-One-Game zuallererst. Man hat gemerkt, da ist noch nicht der Groove drin bei den Offenses, Pässe kommen nicht an, es werden Fuck-Ups gemacht in den Alignments. Die Linemen selber im Battle, vor allem so im ersten Quarter, hat man gemerkt, okay, da kommen Leute durch, wo du eigentlich weißt, in der Woche 8 passiert das nicht mehr. Weil du da auch weißt, okay, nach ein, zwei Wochen wird dir der O-Line-Coach da so den Arsch aufreißen, dass du das auch nicht mehr machst. Man hat gemerkt am Anfang viel Nervosität drin und die hat sich so ein bisschen mit durchs Spiel gezogen. Und wir haben hier wirklich einen No-Show gehabt im Sinne von Manning. Da musst du besser werden, ansonsten wirst du dem Hype nicht gerecht. Und man hat im Nachhinein, kann man natürlich immer sagen, ja, die Familie hat doch versucht, den Hype zu schmälern und. Ich selber bin einer, ich habe mich absolut mitreißen lassen. Ich habe gedacht, oh, das wird jetzt das Game und Texas is back und hier geht so einiges los. Aber am Ende des Tages, Ohio State einfach ganz klar mit der besseren Performance, defensiver viel stärker gearbeitet und, zu Recht gewonnen. Und ich muss aber natürlich sagen, trotz allem war es kein Spiel, wo ich sagen würde, Ohio State hat gewonnen, weil sie besser gearbeitet haben, sondern sie haben auch gewonnen, weil Texas nicht die Dinge umgesetzt hat, die sie hätten umsetzen müssen und viel zu spät wach geworden ist in diesem Spiel.
Drew, hast du es auch gesehen?
Ja, na, es ist ja so ein bisschen das eingetreten, was ich ja prophezeit hatte in unserem letzten Podcast. Ich habe gesagt, Herr Manning, wird die Chance, dass das ein Rezept für Desaster ist, dieses Aufpushen dieses jungen Mannes, der ja aussah wie ein Häufchen Elend in der Pressekonferenz danach, da fiel mir erstmal auf, was das eigentlich für ein armer Hund im Sinne nicht Bankkonto, sondern im Sinne von, wie er sich danach fühlte. Aber das war der Klassiker, der Junge war einfach überfordert, wenn wir ehrlich sind, 10 Spiele gespielt in seiner Karriere bisher, 2 startet. Da brauchte man jetzt nicht Schuhe an sein, um das vorherzuahnen gegen Ohio State, die ja dann doch anscheinend nicht so schlecht sind, wie alle sie gemacht haben im Vorfeld. Das aber sind die Medien in den USA, die sind brutal. Texas hat es geschafft, seit 1990 als AP Nummer 1 zu verlieren. Das ist das erste Mal wieder. Aber man muss dazu sagen, wir hätten alle gewarnt sein können. Ohio State hat 26 Mal den Season Opener gewonnen. Ist der largest winning active streak in einer FBS. Das heißt, die sind Kingkiller am Anfang der Saison und das haben sie bewiesen. Ja, es ist, ich habe da auch so ein paar Sachen gesehen, so online, wie die Mannings sagen, der ist sowieso nur adaptiert. Oder Uncle Rico, wie er geworfen hat, der eine Pass da, das ist natürlich schon der Junge war durch am Ende. Ich fand eben auch bezeichnend, dass Julian Sain, der Quarterback von Ohio State, so ein bisschen hinten runtergefallen ist, auch in der Nachbehandlung des ganzen Themas. Ich fand, der hat ganz gut gespielt, 13 von 20, 126 Yards, ein Touchdown. Der sah auf alle Fälle in seinem ersten Spiel, in so einem Monsterspiel, sah der sehr, sehr viel besser aus. Und auch gegen eine richtig unangenehme Defense. Es war nicht jetzt ein Walk in the Park für ihn, aber nichtsdestotrotz fand ich eben, der Superstar dieses Spiels war eben die Defense von Ohio State, die ja eben wirklich mit Davison Igbonosune, der Cornerback mit 10 Tackles, Avell Reese, Linebacker, 9 Tackles, ein Sack und dann konstant ja die Pressure, die kam. Das hat man gemerkt, dass der Arch Manning da wahnsinnig unter Druck gesetzt wurde und das hat man in seinem Spiel gesehen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bis ins dritte Quarter hat er ja dann auch wirklich katastrophal gespielt, 0 von 5, ja, bei plus 5 Yards von der Depth her der Pässe, bis zum dritten Quarter rein. Also er hat nichts über 5 Yards geworfen bis ins dritte Quarter. Ich muss aber meine Lanze brechen. Dazwischen waren dann unter anderem der Touchdown-Pass. Dazwischen waren aber ein paar Zuckerbälle, ja, gerade Richtung vierte Quarter, wo er sehr wohl aufblitzen lassen hat, Arch Manning, was er kann. Also da waren NFL-Pässe bei. Da erinnere ich an den Pass auf den Tight End, die Sideline runter. Der war in einem Fenster, das war so groß wie meine Handfläche. Und das hat er da also schon toll gemacht. Muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, wenn 4 Drives mit Turnover und Downs enden, wenn du davon 2 an der Goal-Line, Tush-Push, das ist ja nicht nur der Quarterback, sondern da hat die O-Line ja auch komplett versagt. Bei diesem von Philadelphia Eagles kennen wir das, diese Quarterback-Sneak, wo sie alle dann so, das nennt man Tush-Push, der sah ja katastrophal aus bei ihnen. Und dann eben auch noch ein bisschen früher ein 4. Down 2, wo Arch Manning den Ball hätte behalten müssen. Das war eine Art Zone-Read, wo er eben einfach den Ball nicht behalten hat. Das war aber ein klarer Read. Ja, wie gesagt, ich denke mal, es ist passiert, was ich vorher geahnt habe. Ist das das Ende der Fahnenstange? Nein, weil Texas hat eben knapp auch gegen einen der Favoriten verloren, Ohio State. Das war jetzt nicht Appalachian State. Von daher hast du immer noch alle Chancen die Saison. Nur muss eben Arch Manning jetzt auch mal psychologisch behandelt werden, weil das war schon Offenbarungszeit.
Oh ja. Ja, also ich fand, wie ihr schon beide sagt, das ist natürlich, der Hype war absurd. Ja, der war absurd und auch nicht fair, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist dann auch ihm gegenüber nicht fair. Es gab auch andere Quarterbacks, die am Wochenende in ihrem allerersten Start nicht so geil aussahen. Ich fand, dass Matt Patricia als Defensive Coordinator einfach ein. Auf der anderen Seite fand ich das Texas Defense auch sehr stark. Also Jeremiah Smith war quasi kein Faktor, das musste er auch erstmal schaffen. Darüber wird auch nicht so viel geredet, ne? Aber ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass Steve Sarkisian Arch Manning so ein bisschen an sehr kurzer Leine gehalten hat. Also ich hatte das Gefühl, nicht das Gefühl, dass Texas jetzt wirklich rausholt, sondern eigentlich wollte, dass er sich mal irgendwie wohlfühlt. Und dieser Wohlfühlfaktor ist irgendwie nie eingetreten. Und dann wirkte das ganze Spiel offensiv so wie auf der Handbremse stehen. Und die Handbremse war angezogen bei Texas. Bis auf ein paar Momente eben im vierten Quarter, die du schon angesprochen hast. Also ich glaube, das ist nicht das Ende seiner Karriere. Da kommen noch viele Möglichkeiten und viele Spiele, aber es war einfach zu viel. Allen Seiten viel zu viel erwartet, viel zu hoch gepusht, das ganze Ding. Ja, und insofern tut dann natürlich der Aufschlag entsprechend mehr weh.
Du hast einen guten Punkt gebracht. Ich glaube, Steve Sarkisian hat auch nicht geholfen wirklich der ganzen Sache, weil diese Aggressivität auch in vierten Downs, das war ein großes Thema auch in diesen Aftergame College-Shows in den USA. Da haben einige Trainer gesagt und einige Experten, dass Sarkisian unheimlich aggressiv war. Und der Tool, das er benutzt hat in diesen vierten Downs, war immer Manning, der den Ball in der Hand hatte. Und das war nun jetzt eher so das schwache Glied in seiner, weil der war ja neu, der war ja in seinem ersten Big, Big, Big Game. Und dann eben diese ganzen aggressiven vierten Downs. Wenn du ein Spiel 14 zu 7 verlierst, da hätten ein paar Field Goals teilweise auch erreicht, oder? Man muss ja nicht immer übertreiben. Du musst auch immer wissen, gegen wen du spielst. Und die Defense von Ohio State wurde ja mit jedem Quarter besser. Ja, vielleicht hätte man auch mal ein Field Goal schießen sollen, dann hätte das vielleicht ganz anders ausgesehen, das Spiel. Aber hätte Fahrradkette am Ende des Tages, hätte man Arch Manning ein bisschen mehr schützen können. Und das war ein guter Punkt von dir.
Und wer weiß, also wenn sie ihren Goal-Line, First and Goal, umgesetzt hätten zum Touchdown, würden wir was ganz anderes werden. Aber am Ende sind es ja dann doch oft nur Nuancen. Ich hatte ein bisschen mehr Offense mir insgesamt versprungen gehabt. 14-7 war jetzt nicht so kein Leckerbissen. Aber es gab ja auch noch ein anderes Topspiel, was ja ähnlich wenig Punkte hatte. Clemson gegen LSU mit dem 17-10 Sieg für LSU. Wir drei waren alle der Meinung, dass Clemson das Ding gewinnt. Wie kommen wir aus der Nummer jetzt raus? Wie war deine Einschätzung dieses Spiels? Es war ein deutlich unterhaltsameres Spiel als das Ohio State Texas. Und es war ja auch bis zum Ende eine ganz knappe Kiste.
Ja, auf jeden Fall. Es war eine ganz knappe Kiste. Ich muss aber trotzdem sagen, es war kein Spiel. Also es war so ein Spiel wie sage ich mal, Texas, Ohio State, wo ich gesagt habe, offensiv, are you entertained? Und ich habe mich nicht zu sehr entertained gefühlt, weil man trotzdem ja doch eine starke Defense-Schlacht hatte irgendwo. Ne, insbesondere LSU hat da wirklich meiner Meinung nach eine absolut starke Defense ausgepackt. An der Line unglaubliche Performance. Man hat Clemson fast gefühlt gar nicht rushen lassen. Ich muss mir jetzt die Zahl aus dem Kopf ziehen. Ich glaube, das waren gefühlt 30 Rushing Yards insgesamt seitens Clemson.
31,
ne, da haben wir es. Also es ist wirklich eine brutale Defense-Performance, die da LSU aufs Feld gepackt hat. Absolut hart vom ersten Moment an. Natürlich, man hat so die ersten 5 Minuten des Spiels. Es ist absolut klar, Woche 1. Da bist du noch nicht so rein routiniert. Da hat man, sag ich mal, Clemson noch so ein paar Momente geben lassen, aber dann auch direkt am Anfang einen Sack gesetzt. Also man hat so in der 10. Minute eigentlich schon die Benchmark gesetzt und den Ton von Anfang an angeführt. Also das einfach von LSU seitens, da man hat auch Clemson keine Chance gelassen. Ja, dann auf der anderen Seite muss man auch ganz klar mal auf die Performance von Kate Klubnik gucken. Das waren 1938. So funktioniert das nicht. Also wenn der Junge so spielt, dann wird das eine ganz harte Saison für Clemson. Natürlich hat man jetzt auch mit LSU da einen der absoluten Top-Gegner gehabt in der Defense. Das wird natürlich gegen andere Teams deutlich leichter werden. Da wird man sich dann ein bisschen eingrooven, sage ich mal. Aber ja, das war offensiv von Clemson auf jeden Fall gar nicht im Groove. Also die Absprachen haben noch nicht gestimmt, die Koordination hat auch nicht gestimmt. Natürlich hat man jetzt einen nagelneuen Running Back, der noch recht wenig Erfahrung hat. Das kommt dazu. Wenn da Pässe nicht ankommen, wird das schwer. Ne? Wurden immer wieder Wide Receiver überworfen. Es waren immer wieder teilweise so richtige Death-Sentence-Pässe auch, dass man in eine Dreier-Coverage reingeworfen hat. Und ja, also schlechte Reads und. Also viel, was man besser machen muss, wenn man dieses Jahr eine positive Saisonbilanz einfahren will. Und dann auf der anderen Seite muss man aber auch LSU ganz klar seine Credits geben. Man hat ein absolut starkes Run-Game gehabt. Man hat da immer wieder Breakout-Plays gehabt. Und ja, Nussmeier, wenn er in Fahrt kommt, dann macht er schon Bock zu gucken. Ne? 28-38 da gegangen, das ist schon eine gute Performance.
Ich fand es nicht ganz so schlecht von Clemson. Ich fand, es war ein Spiel, das hätte am Ende auch durchaus nochmal, das hätte auch in Overtime gehen können. Ich fand im vierten Quarter hat Clemson einfach, das sind dann doch die kleinen Dinge, die so ein bisschen Unterschied machen. Sie waren generell, wie du schon gesagt hast, recht sloppy, offensiv. Und trotzdem war es im vierten Quarter mehrfach so, dachte ich, okay, jetzt kommt doch noch was. Und dann haben sie sich irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger ins Bein selber mal wieder geschossen. Erinnerte so ein bisschen offensiv an die Performance, die sie letztes Jahr im Season Opener gegen Georgia hatten. Da sind sie ja nur insgesamt komplett unter die Räder gekommen. Das hat so ein bisschen daran erinnert, kann ich mich erinnern, von einem Jahr war sofort, da haben sie eigentlich schon Dabo Sweeney vom Hof gejagt, die Medien, nur um am Ende doch ein Playoff-Team zu sein. Deswegen fand ich jetzt nach dem Spiel, fand ich so okay, dass wir da jetzt nicht zu viel draus machen aus dem Spiel. Es waren nur mal 2 Top-Teams, es war am Ende ein knappes Ergebnis. Und für Clemson, wir haben es ja vorher gesagt, für Clemson wäre eine Niederlage weniger schlimm als für LSU. Für mich war es am Ende, ich hätte nicht gedacht, dass die LSU-Defense so ready ist. Hätte ich wirklich nicht, weil das war die große Schwachstelle, gerade auch im letzten Jahr. Da Chapeau an Brian Kelly und sein Team. Und generell eben für Brian Kelly, wir haben es ja gesagt, kein Coach steht so sehr unter Druck dieses Jahr wie er. Mittlerweile ist es vielleicht ein anderer, da kommen wir später noch zu. Aber er hat sich damit, glaube ich, einen riesen Gefallen getan. Nichtsdestotrotz, es war jetzt auch nicht so, als wenn LSU offensiv auf ganzer Linie überzeugt hat. Und die haben auch noch einen langen Weg und die haben auch einen harten Schedule noch vor sich. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Start für LSU gewesen und die richtige Richtung.
Ja, auch ein, man muss auch ehrlich sagen, ja, ein schwerer Gang, ja, nach zu Clemson ins Death Valley. Sie sagen ja das echte Death Valley. Aber ein 17-10 Sieg nach Hause bringen, das zeigt ja alles auf. Das waren wieder 2 gute Defense-Reihen. Also ich fand auch die Abwehrreihen waren interessant und für mich als Defense-Purist natürlich auch sehr schön anzusehen. Ich wusste, dass Clemson eine gute Defense hat, mit TJ Parker und anderen Jungs, die da, der Hans und Mega-Athlet ist, aber ist ein anderes, da kommen wir später noch drauf. Aber LSU überraschte mich genau wie immer. Ja, das war, man hat gehofft, dass sie das zusammenbasteln, auch über das Transferportal, das haben sie geschafft. Und das ist natürlich schon jetzt ein bisschen die Erholung. Also jetzt kann Brian Kelly so ein bisschen ausatmen und sagen, okay, ich habe ein bisschen Luft bekommen, weil sind wir ehrlich, draufgeklopft haben wir alle zu Beginn. Also ich habe auch kein gutes Haar an ihm gelassen, weil er grundsätzlich einfach nicht mein Cup of Tea ist, aber das ist ein toller Coach. Aber ich habe eben nicht gedacht, dass er das aus dem Feuer reißt. Clemsons Angriff fand ich auch jetzt, wenn man bedenkt, dass die 31 Rush Yards, die sie zusammengepackt haben, die wenigsten sind seit 2007. Dann siehst du, was da wirklich eingeschlagen ist in Death Valley mit LSU's Defense. Also die haben da wirklich gewütet. Ja, Woodland, PJ Woodland mit 5 Tackles, ein Sack, ein Tackle for Loss, Pass Breakup. West Weeks, die Weeks Brothers, die da rumrennen bei LSU, da ist ja jetzt, glaube ich, der dritte dazu gekommen, der ist ja aus der High School. Die haben da gewütet als Middle Linebacker. Harold Perkins, müssen wir nicht drüber reden, Linebacker, 5 Tackles, 1 Sack, 5 Tackle for Loss. Das waren eben wahnsinnig viele Spieler, die sich da eingereiht haben in diese super Teamleistung. Und ich fand schon, dass die Pressure eben auf LSU war. Das war auch so. Und dass sie das so gelöst haben, das Problem, fand ich schon stark. Ich fand Clemson ein bisschen pomadig so von ihren Ansätzen. Es ist aber auch Dabo Swinney, ich mag den. Aber so dieses ganze Theater vorher, ich habe mir das ganze Ding angeschaut mit ihren Bussen um die Ecke, dann den Berg runterrennen und ganz still leise ist LSU eingelaufen. Das hast du bei der Übertragung gar nicht mitbekommen, dass sie schon an ihrer Seitenlinie standen. Also bei dem ganzen Bambu und Hoppla Hopp, was sie da bei Clemson gemacht haben, ist ein Team wie LSU klammheimlich einfach so an die Seitenlinie ohne großen Einlauf und haben das Spiel dann da gewonnen. Das ist immer eine coole Story, finde ich. Und ja, Hut ab für auch, ich fand zum Beispiel auch Garrett Nussmeier hat gut gespielt. Du hast schon gesehen, dass der Erfahrung hat und dass der diese Vorschusslorbeeren bekommen hat, einfach einer der besten Passer der Nation zu sein. Also, das fand ich schon, dass du das aufblitzen hast sehen. Gegen, wie gesagt, eine richtig gute Top-Defense im College Football.
Ja, dann hatten wir noch in der Nacht darauf noch ein weiteres Top-10-Duell. Miami zu Hause gegen Notre Dame. Auch hier waren wir uns ja eigentlich relativ einig, dass wir glauben, Notre Dame gewinnt es. Wir haben keine Ahnung. 27-24 für Miami in einem, ich fand, es war großenteils das most entertaining Game von diesen dreien auf jeden Fall. Ein richtig gutes Hin und Her. Wir hatten ja vorher drüber gesprochen, wieder sehr große Vorschusslorbeeren, aber ein neuer Quarterback, auch wenn er jetzt kein Unbekannter ist, kann die Defense wirklich abliefern und ja, am Ende muss man, wenn man es kurz fassen würde, sagen, ja, schon. Das war eine gute Performance, oder? Also wer hat euch, gibt es da irgendwas, irgendwen, der euch da besonders gefallen hat?
Der Quarterback, ja.
Mach mal.
Ja, also ich habe für mich das allergrößte Ausrufezeichen bei dem Spiel und auch wirklich so mein Hauptpunkt eigentlich ist wirklich, also ich war davor die letzten Jahre nie ein riesen Carson Beck-Fan. Natürlich, der ist ein absolut guter Quarterback und der ist top, aber ich habe das Gefühl gehabt bei diesem Spiel, so hat er nicht bei Georgia gespielt, als hätte er wirklich nochmal eine Schippe draufgesetzt und man sieht es auch am QB-Ranking, man sieht's am Rating, zwar Top-Dog, sage ich mal, in dem Team und beeindruckend. Also das hat mich sehr geflasht. Ich war sehr begeistert davon, wie er gespielt hat, wie er performt hat. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, vielleicht liegt es auch an der ACC-Defense jetzt und ne, dass er nicht mehr gegen so taffe ACC-Boys spielen muss, aber absolut beeindruckend, also was der da abgeliefert hat und man hat auch nach dem Spiel ein paar Clips gesehen, wo ich gedacht habe, okay, der hat auch das Vertrauen des Teams, wenn man da Handshake mit den DBs macht und sonst was, alles cool, also das ist eine Leader-Mentality, die da drin ist und absolut abgebrüht, routiniert. Ab diesem Moment, nach diesem Spiel, da konnte ich verstehen, warum Miami auch so viel Geld wahrscheinlich auf den Tisch gelegt hat, um den Jungen zu holen, weil das war eine Top-Performance und das hat mich sehr beeindruckt. Und wenn der so weitermacht, dann wird der sehr weit oben stehen in den Draft-Rankings.
Dann hast du eben doch dann verstanden, warum Coach Schuhan letzte Woche gesagt hat, dass der einer der Top
yep.
Der Prophet sitzt hier. Aber nochmal, wie gesagt, Carson Beck hat mir auch bei Georgia gefallen. Ich fand, du hast an diesem Wochenende gesehen, dass das ein absoluter abgebrühter Hund ist. Und der sah von all den Quarterbacks, die man dieses Jahr und diese Saison jetzt und in dieser Woche 1 gesehen hat, sah der für mich am besten aus. Das hat aber auch damit zu tun, dass er eben doch erfahren ist. Der hat einen Haufen Football schon gespielt, auf hohem Level. Und das hat man einfach gesehen. Ja, das ist einfach jemand, der been there, done that. Das ist eben einfach ein Faktor. Aber wer für mich der eigentliche Star war von Miami, der Malachi Tony, die Nummer 10, glaube ich, der kleine Wide Receiver. Ich fand grundsätzlich, dass Miami einfach einen Tick schneller war als Notre Dame. Besonders im Angriff hast du einfach Speed ohne Ende auf dem Feld gehabt. Dann auch die Art, wie sie gespielt haben. Also die haben diese dieses Mesh-Konzept gespielt mit dem Zehner, mit dem Tony, der dann quer übers Feld rannte. Aber dann, ups, im nächsten Mal laufen sie Mesh-Return. Das heißt, der setzt an, quer übers Feld zu rennen, bleibt stehen, geht wieder nach außen. Und du hast gesehen, wie lost die Defender von Notre Dame waren, die einfach nicht schnell genug waren. Also da wurde Katz und Maus gespielt. Ich habe teilweise mich an Flag Football erinnert. Und wenn die Protection steht, und das hat sie, ja, dann haben die, er hat eben ein Back auch, ja, ein Field Day. Dann kann der den Ball auch verteilen. Und Tony fiel mir besonders auf. Wir hatten auch ich glaube, das war CJ Daniels, dieser One-Handed Catch zum Touchdown.
No.
Das war natürlich dann auch noch ein Pass, der zum Beispiel, immer, der war kacke, der Pass. Der war in Double Coverage. Der Ding muss eigentlich intercepted werden. Aber dann siehst du wieder einen Athlet, der einfach ein Play machen will und ein Safety von Notre Dame, der einfach aussah wie, ja, das hätte ich auch am Wochenende hier in Deutschland sehen können. Schaut euch das an, wie der Junge, der Safety da einfach gar nichts macht, einfach total überfordert ist mit der Situation. Und da rede ich jetzt über Meckern auf hohem Niveau. Notre Dame ist ein Top-Team, immer noch. Das Spiel endete 24-27 für Miami. Ja, also das war ein Field Goal mit auslaufender Zeit, muss man dazu sagen. Notre Dame ist im Spiel geblieben und war ja bis zum Ende, war es ja ausgeglichen mit einem Walk-off-Field-Goal. Nichtsdestotrotz fand ich, der Unterschied war der Angriff von Miami und war natürlich auch, dass du Jeremiah Love auf 33 Yards hältst bei 10 Versuchen. Das zeigt dir, dass auch die Defense funktioniert. Um Rowler Gear, Ruben Bain, Akeem Mesidor, D-Line, das sind alles Leute, die da in Miami rumwüten und eben auch einen wahnsinnig guten Job gemacht haben gegen eine sehr disziplinierte und auch gute Notre Dame Offense. Ja, die haben nur einfach ihnen den Schneid abgekauft an diesem Tag. Und CJ Carr, ja, mit 19 von 30 completed für 221 Yards, 2 Touchdowns und auch noch ein Rush-Touchdown. Eine Interception kommt noch dazu. Aber das sind ja grundsätzlich keine schlechten Stats. Das ist nur für einen Rookie, der noch gar nichts gemacht hat, muss man schon ehrlich sagen, ist das okay gegen Miami in der Verfassung, wie Miami jetzt ist. Ja, 7-mal hintereinander jetzt auswärts gegen Miami verloren seit 77. Das heißt, es ist auch ein Stat, der wehtut bei Notre Dame. Aber wir wissen alle, diese Competition geht ja zurück lange Jahre, Miami gegen Notre Dame.
Stichwort Catholic gegen Convex, ne? Das ist ja so ein bisschen das Derby, das ist der Name.
Ich wollte noch mal kurz auf Notre Dame eingehen. Ich fand, ich gebe da Schuhen voll recht, ich fand, generell war das auf einem sehr hohen Niveau. Ich fand eigentlich auch beide O- und D-Lines haben insgesamt einen sehr guten Job gemacht. Ich fand eben, dass die Receiver von Miami sehr oft sehr frei standen. Also es war teilweise auch sehr leicht für Carson Beck. Wenngleich ich auch dachte, ey, das ist, he's back. Ja, also da waren noch ein paar Plays von ihm, die wir letztes Jahr bei Georgia irgendwie vermisst haben. Bei Notre Dame fand ich ich habe das Spiel mir nicht ganz live angeguckt, aber die ersten 2-3 Drives hatte ich noch gesehen und dachte so, okay. Die sind rausgekommen, ersten Drive, 6 Spielzüge, 5 davon Pässe. Das hast du nicht erwartet. Quarterback, der komplett frisch ist. Ich fand, dass CJ Carr sich wahnsinnig teuer verkauft hat. Also der war das, was wir gerne von Arch Manning gesehen hätten. Das haben wir da gesehen. Ich fand, der hat ein echt, echt gutes Spiel gemacht. Auch sehr cool unter Druck, abgebrüht. Für jemanden, der das allererste Mal da draußen ist, in so einem Umfeld, so einem Spiel, da dachte ich so, okay, Notre Dame wird mit dem richtig viel Spaß haben. Da haben sie einen richtig guten geholt. Was ich auf der anderen Seite überhaupt nicht verstehen konnte, das hat er auch schon angesprochen, Jeremiah Love war nicht nur kein Faktor, er war auch einfach irgendwie nicht Teil des Spiels. Also ich fand, es war ja ein knappes Spann. Irgendwie, ich weiß nicht, auch als Decoy hatte ich das Gefühl, war ja nicht Teil des Spiels. Haben sie sich zu sehr darauf konzentriert, ihren Quarterback gut in Szene zu setzen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie haben ihren besten Spieler dann einfach links liegen lassen in diesem Spiel. Das fand ich ein bisschen schade.
Stell dir mal vor, du bist jetzt CJ Carr, du bist ein junger Mann und das Laufspiel wird nicht etabliert, was ja klar nicht etabliert wurde gegen Miami. Und auch nur 10 Carries für einen Spieler von dem Kaliber wie Love ist ja schon sträflich. Und dann sitzt du da hinten wie eine Dying Duck, also du wirst ja abgeschossen. Wenn das Laufspiel die Defense nicht unter Kontrolle hält und wir sagen mal, wenn die nicht honest gehalten werden, ja, dann sitzt er da hinten und dann pinnen die Ohren nach hinten. Und dann hast du eben Leute wie Bane, Mesidor, da hast du die D-Line, die ja auch, das sind ja echte Henker da in Miami, die dann einfach den jungen Mann dann auch jagen. Dafür nochmal waren die Stats gar nicht schlecht von ihm. Und ich fand auch, das hat er ganz gut gemacht. Und ich habe gesehen, was Freeman eben auch an ihm hat und sieht in dem Jungen.
So, dann kommen wir zu dem
Year the Spear.
Immer ein großes Duell gewesen. Wirklich einer der Klassiker, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen. Nur für die da draußen, die vielleicht nicht so mit College Football bewandert sind, Florida State, nachdem sie vor 2 Jahren sträflich aus dem aus der Playoff-Wahl rausgelassen wurden, obwohl sie unbeaten waren. Und seitdem sind die in einen Lock gefallen. Das hat College Football noch nicht gesehen. Wir waren 13-0, ne, zu dem Zeitpunkt, ja. Und dann letzte Saison 2-10. Das hat man so in der Form noch nicht gesehen. Deswegen waren die Erwartungen sicherlich natürlich schon höher für diese Saison, aber jetzt auch nicht zu hoch. Und dann spielst du zu Hause gegen ein Alabama, das halt eigentlich der Name im College Football immer noch ist, die letzten Jahre, trotz Trainerwechsel, und zerstörst Alabama. Das war, was war es, glaube ich, am Ende?
31-17, Domination.
Wahnsinnig dominanter Auftritt von der FSU, von offensiv und defensiv. Schuh, sag du nochmal als alter FSU-Fan kurz deinen Eindruck von den Seminoles.
Also mit wahnsinnig Bauchschmerz ins Spiel. Ich habe das Gefühl gehabt, ich spiele selber, ja, und hatte Angst, dass wir da untergehen. Es war bei FSU, aber natürlich, aber ich wusste, DeBoer, neuer Coach, ja, schweres Erbe übernommen, war, glaube ich, Washington vorher. Washington ist dann immer ein gutes Team, jedes Jahr, nie top, fast vielleicht mal zwischendurch mal einmal, aber immer so ein Finesse-Team. Und Alabama, sind wir bekannt, ist ja Crimson Tide, ist ja bekannt dafür, sehr physisch zu sein. Und das habe ich dann gar nicht gesehen. Florida State hat physisch Alabama dominiert in den Trenches, im ganzen Spiel. Und das ist eine Sache, also wir sind Zeuge einer historischen Sache geworden. Alabama gilt nicht als das Team, was sich rumbullien lässt. Und FSU war der Bully on the Field, haben Bama unter 100 Yard Rushing gehalten. 87 Yards Rushing bei 29 Attempts. Unheard of. Never heard of this. Ja, Alabama undiszipliniert. Unter Saban, never. 8 Penalties, über 70 Yards Strafe. Das in so einem Spiel. Und dann konnte FSU in der Offense total ihren Willen aufdrücken, der Crimson Tide. 230 Yards Laufspiel. Hallo? Das ist unglaublich. 4 Touchdowns. Hat die Trenches dominiert. Wer für mich eine Offenbarung ist, ist Tommy Castellano. War ein Boston College Transfer, Quarterback bei FSU, der vorher sagt, es ist kein Nick Saban in Tuscaloosa, der sie schützt oder der sie sozusagen die Kohlen aus dem Feuer für sie holt. Er sieht nicht, dass sie ihn stoppen. Und dann macht er das wirklich. Also 9 von 14 ist jetzt nicht, reißt mich nicht vom Hocker mit 152 Yards, aber 16 Rushes mit 78 Yards und ein Touchdown gegen Alabama als Quarterback, teilweise reckless, wenn du schaust, wie er da rennt. Also da habe ich ja Angst gehabt um den Mann, aber da habe ich vielleicht Alabama auch aus der Vergangenheit noch im Hinterkopf gehabt, wo dann eben der Waldschrat kommt und den Jungen da einstampfen würde. Und das ist nicht passiert. Die sind hinterher gejoggt. Und Tommy Castellano kann rennen und ist ein super Dual-Threat-Quarterback. Mit dem wird FSU noch wahnsinnig Freude haben. Ty Simpson, naja, wie gesagt, war okay. Statsmäßig 22 von 43, ja, das ist natürlich, ja, knapp 50%. Und da sogar 254 Yards, 2 Touchdowns, kann man sagen, ist okay. Aber in dem Spiel, so wie das lief, für FSU Ball in den eigenen Reihen gehalten, lange den Ball kontrolliert, Laufspiel etabliert, da muss mehr kommen. Ja, aber wie gesagt, das ist die Kritik ist auch groß an ihm. Jeremy Barnard, Wide Receiver von Bama mit 8 Reception, 146 Yards, mit einem Average von 18,3 Yards, er hat abgeliefert. Da waren auch Lichtblicke, nicht wie man immer sagt, ist das immer alles relativ. Aber wenn du natürlich bei Third Downs Alabama bei 6 von 17 hältst und dreimal die Fourth Downs stoppst von Alabama, was wir alle hier nicht kennen von Alabama, dann hast du diesen Sieg verdient. FSU ist back. FSU ist von mir auch wieder back in the Top 25. Da gehören sie hin. Und für mich ist das ganze Picture so abstrus, Stolle. 12 und 0 oder was immer sie waren vor 2 Jahren, dann komplett Absturz, 2 und 10. Und jetzt rauskommen und Alabama schlagen, was ist denn da eigentlich los? Ich sage nur viertes Spiel und da offensichtlich merkt ihr, dass meine Stimmung wahnsinnig oben ist und ich mich tierisch freue, dass die wieder da sind.
Ja, ich habe schon überlegt, ob ich dich jetzt mal mute, das ist ja furchtbar hier.
Ja, es ist eben, man muss den Moment auskosten.
Immo, du hast jetzt auch noch eine Minute zu reden.
Gerne. Ja, also ich würde mich erstmal vor allem da anschließen, es ist nicht mehr Nick Sabans Alabama. Ich finde, das ist wirklich so die allergrößte Erkenntnis. Ne, man hat da jetzt ein neues Alabama. Ich hab so ein bisschen auf Twitter gelesen, ja, es ist eine West Coast Mentality eingezogen bei der Defense. Das finde ich ganz schön fies.
Warum man das sein soll.
Ja, Finesse. Also es ist einfach, man sagt ja so ein bisschen, ja, die West Coast, die ist softer als die East Coast und vor allem softer als der Dirty South. Und der fehlt so ein bisschen bei Alabama, dieser Dirty South, diese absolute Ruggedness, diese Nastiness, diese Kerntiefe Toughness. Also es ist halt wirklich. man kann es wirklich damit perfekt auf den Punkt bringen, es ist nicht mehr Nick Saban's Alabama, es ist ja auch ein komplett kultureller Wandel da geschehen, wenn man sich die Bilder anguckt, wie sahen zuvor die Rooms aus, wie sahen die Meeting Rooms aus, es hat einen ganz anderen, sag ich mal, stilistischen Vibe und so fühlt sich auch so ein bisschen das Team an. Und dann liest man auch Sachen, dass die Jungs, ja, also da gibt's jetzt schon ganz böse Gerüchte. Also ich glaube, Alabama-Fans sind da auch ganz viel am Kochen, um sich da jetzt irgendwie rauszureden mit, ja, Spieler waren angeblich noch bis 2 Uhr nachts wach und im Hotel haben sie Quatsch gemacht und die Leute lachen am Ende des Spiels und pipapo. Aber Ende des Tages ist ja trotzdem das Ergebnis auf dem Feld und das hat definitiv nicht gestimmt. Und ja, man hat sich da verprügeln lassen. Man hat sich einfach wirklich auf dem Feld verprügeln lassen und das Ergebnis sieht man dann auch am Scoreboard.
Und du hast natürlich einen guten Punkt gebracht. Es gibt ein funny Meme im Netz, wo sie sagen, der Trouble für Alabama begann, als DeBoer das Office von Saban neu renoviert hat. Oh, und ja, aussehen lassen hat wie ein Verkaufsstore von Verizon, ja, wo man dann Handys kaufen kann. Also von klassisch Mahagoni, Holz, Trophys und Ringe zu light, hell, Plastik und modern ist eben ein Riesen. Und das steht doch bildlich dafür, was da gerade passiert in Alabama. Und nochmal, nicht immer ist neu und fresh und jung ist im Football nicht immer das Beste. Ja, und das ist so ein klassisches Beispiel dafür, dass es doch immer noch darum geht, irgendjemand vor deiner Nase auf die Fresse zu hauen, weil am Endeffekt geht es nur darum. Du musst dein One-on-One gewinnen und du musst es physisch machen und du musst dich trauen, diese Challenge anzunehmen. Und im Moment machen die Barmer Kids das nicht.
Also ich muss einmal kurz ganz, aber auch nur ganz leicht dazwischen springen. Nick Saban zu ersetzen als Coach ist einfach der bescheidenste Job im Universum, wahrscheinlich im Football-Universum. Ich meine, wir reden hier über den besten, erfolgreichsten College-Football-Coach, vielleicht aller Zeiten, zumindest aber sicherlich der letzten 50 Jahre. Wer auch immer diesen Job dann nimmt, hat halt einfach, der wird sich leicht haben. Das wusste er aber natürlich auch vorher, dass er immer verglichen wird mit dem Nick Saban, was er macht, was er nicht macht, egal was. Ja, selbst beim Pinkeln wird er wahrscheinlich verglichen. Also das ist einfach ein knallharter Job, den anzunehmen. Da musst du auch Eier für haben, den Job anzunehmen, weil du weißt, du kannst eigentlich erstmal nur verlieren, bis du wirklich, sag ich jetzt mal, wirklich deinen eigenen Stempel dann durchgedrückt hast und den auch erfolgreich spielen kannst. Aber was mich einfach an dem, er hat es ja nun geschafft, in was, sein 14. Spiel als Headcoach, glaube ich, und er hat sein 18. glaube ich, und er hat jetzt schon so viele Spiele gegen unranked Opponents verloren wie Nick Saban in über 230 Spielen, glaube ich. Und was mich einfach wirklich stört, neben all dem, was ihr angesprochen habt, ich fand, sahen in diesem Spiel komplett unvorbereitet aus. Die waren einfach nicht ready für dieses Spiel, null. Und das fand ich einfach krass, dass du in deiner ersten Saison, ne, da hast du natürlich auch noch Spieler, die du vielleicht gar nicht haben willst, die nicht in dein System passen, was auch immer. Du hast natürlich diese Umstellung, ist wahrscheinlich auch nicht leicht, das klappt nicht bei jedem Team sofort. Aber im zweiten Jahr würde ich doch erwarten, jetzt kommen wir raus, jetzt sind wir Kalen DeBoer's Team, jetzt zeigen wir euch, wer Alabama wirklich ist. Und dann legen die ein Spiel, was völlig unmotiviert war, wo einfach alles schief ging, auch kaum ein Spieler, auch ein Ryan Williams, hatten sehr einfach viele Drops. Die wirkten alle nicht in Position, schlechtes Tackling, die Körpersprache, egal ob jetzt an der Sideline gelacht wird oder ob einfach Typen nicht hustlen auf dem Feld. Das war einfach nicht gut. Und das ist das, wo ich mir Sorgen mache bei Alabama, wo ich sage, wie lange guckst du dir das noch an? Weil das waren ja Sachen, die auch im letzten Jahr schon immer wieder Thema waren. Und da hätte ich gedacht, dass sie in dieser Offense wirklich, in dieser Offseason jetzt wirklich durchziehen und ab Spiel 1 sind sie ready für die neue Saison und jetzt wird das neue Alabama zu sehen sein. Und komm, so ein Spiel,
kann eine lange Saison werden und ich glaube, das ist auch ein handwerkliches Problem. Also du hast natürlich als Grundlage die Spiele von FSU vom letzten Jahr, okay, aber die NCAA ist so schnelllebig im Moment, dass Teams sich übers Portal sich ja komplett umstrukturieren können. Und ich glaube, die haben einfach den riesen Fehler gemacht und ich habe die Spiele von FSU vom letzten Jahr gesehen und habe gelitten wie ein Hund. Nochmal, das ist mein Team, ja. Und wenn du das natürlich heranziehst als Maßstab, ich wäre sicherlich auch in Stoke Campbell und hätte gesagt, die blasen wir jetzt hier einfach weg, weil die einfach, wenn ich das heranziehe, dann ist der Starting Quarterback auch noch ein Quarterback von Boston College. Machen wir uns nichts vor, das ist nicht die Belle Etage des College Footballs, ja. Und wenn du dann natürlich sagst, ich gehe mit so einer Attitude da rein, dann hast du ein Problem. Und das ist ihnen passiert. Da ist ihnen der Schrank komplett vor die Füße gefallen. Aber das hat auch mit dem Trainerstab zu tun.
Das wollte ich sagen,
und Nick, ja. Und dann Nick Saban wäre das nicht. Nick Saban ist bekannt dafür, dass er den Gegner ins. Das waren schon groteske Pressekonferenzen vor Spielen teilweise, wo er irgendwelche Teams hochlobte, die dann irgendwie Middle Tennessee State war plötzlich All-American loaded und brandgefährlich. Und alle haben sich da irgendwie hinter der Hand dann drüber totgelacht, wie Nick Saban da den Gegner hochmacht. Das hat aber, ja, das Taktik hinter. Du musst deine Leute geschmeidig und on the hop halten. Und wenn du das nicht machst und alle einschlafen beim Training, weil der Gegner, ja, wieder erwarten ja vielleicht dann doch leicht ist, weil man ja die Videos vom letzten Jahr hat, dann passiert dir sowas. Meine Meinung nach hat das mit Kultur, mit auch einer gewissen Attitude, die man installiert in die Mannschaft. Jeder Gegner muss erstmal geschlagen werden. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie was passieren kann, wenn du Leute disrespectest und da nicht sozusagen erscheinst und aus dem Bus kommst, wenn das Spiel losgeht.
So, jetzt sind wir ja schon wieder mal bei fast 40 Minuten. Wir quatschen einfach zu lang.
Wir lieben das.
Brauchen hier ein bisschen mehr Disziplin. Dann gehen wir jetzt mal, ich weiß nicht, ob Castellanos das Zeug dazu hat, am Ende irgendwie heiß mitzureden. Lassen wir uns überraschen. Aber jetzt kommen wir mal zu zum legendären, der College Erklärbär. Also wir sagen es legendär. Und heute wollen wir ein bisschen über die Heisman Trophy reden. Das ist ja nun mal die Auszeichnung für den besten College-Spieler einer Saison. Und wir hatten letztes Mal schon gesagt, ich nehme euch jetzt mal so ein bisschen paar Fakten mit, bevor wir dann einfach mal jeder mal so einen Spieler reinwirft, der dieses Jahr sicherlich zu den Favoriten gehören wird. Also das Ganze gibt es seit 1935, als Schuan frisch geboren wurde. Da gab es die Heisman Trophy.
Aha,
ne? Benannt nach John Heisman. War ein Spieler, war lange Coach. Und das wurde ja verteilt vom sogenannten Downtown Athletic Club, wird immer noch verteilt von diesem Club in New York. Und er war damals Direktor und ist dann aber nach dem ersten Jahr schon verstorben und dann wurde es nach ihm benannt. Wer wählt die Heisman? 870 Journalisten haben eine Stimme. Sämtliche ehemalige Gewinner haben eine Stimme. Und dann gibt es quasi eine Fanstimme über den Hauptsponsor Nissan, wenn man abstimmen und die Fans bekommen quasi auch nur eine Stimme. Die war jetzt nicht unbedingt entscheidend in den letzten Jahren. Gewinner eigentlich immer Quarterbacks oder Running Backs. Gab vier Wide Receiver, / einer der vier Wide Receiver auch noch als DB, Travis Hunter. Ganz aktuell. Zwei Tight Ends haben das Ding auch mal gewonnen. Letztes Mal aber schon kurz nach dem Krieg. Und das ein einziges Mal hat es ein Spieler gewonnen, der hauptsächlich Defender war, Charles Woodson. Gab zwei Redshirt Freshmen, die das Ding gewonnen haben. Und vier Sophomores, sonst waren es immer erfahrene Spieler. Schnell in die Runde gefragt. Wer waren die beiden Redshirt Freshmen, die es gewonnen haben? Einen wisst ihr. Komm, hier, ich zeige euch das Zeichen.
Johnny Manziel.
Johnny Manziel.
Hat's auf der Zunge. Ich war mir nicht sicher, ob er wirklich Freshman war. Aber ja. Aber,
und danach gab's den hier.
Unser Money.
James Winston.
Oh yeah.
Genau. 10. Was interessant ist, finde ich immer, Heisman heißt ja nicht automatisch First Overall Pick, beziehungsweise First Round NFL Draft Pick. 15 Heisman-Gewinner haben nie in der NFL gespielt. 15 Heisman-Gewinner waren auch undrafted. 10 Heisman-Gewinner sind Hall of Famer auch in der NFL geworden. Also das kann funktionieren, aber ist null Garantie, dass es funktioniert. Ja, habt ihr denn so noch einen Heisman-Gewinner, an den ihr euch erinnert, wo ihr sagt, das war eine Saison, das war geil.
Der Klassiker ist so Gino Toretta als jemand, der es nicht geschafft hat, obwohl er die Heisman gewonnen hat. Der war ja so der NFL-Bust. Der mit dem Riesenvorschusslorbeeren und doch ein guter Quarterback war. Wo war der? Miami oder so? Irgendwo hat der Quarterback gespielt und war eben auch sehr, sehr gut im College Football. Und das war so, wo alle dann sich überhaupt nicht wunderten, warum er das überhaupt nicht auf die Piste bekommen hat in der NFL. Ganz komisch. Ansonsten hast du natürlich ja für mich einer, der ich weiß gar nicht, ob er die zurückgegeben hat jetzt oder nicht oder zurückbekommen hat, Reggie Bush.
Der hat mit.
Jetzt hat er sie wieder zurück.
Ja, Reggie Bush ist einer von denen, wo ich mit offenem Mund vom Fernseher saß und nicht fassen konnte, was der da abfeuert an Feuerwerk auf einem Level, wo um ihn herum nur Top-Athleten waren. Der ja auch eher so eine NFL-Karriere hatte danach, wo man sich auch wunderte, warum war da nicht mehr drin. Ja, also das war jemand, der mir auffiel.
Bei mir, ich muss ganz klar sagen, es ging ja erst mit dem Football so in den 2010ern los, ne, mit meiner aktiven Spielerkarriere und da auch wirklich das Verfolgen. Ja, ich sag mal, als 10-Jähriger, da hast du noch nicht die Heisman Trophy geguckt. Aber mit 14, 15 ging es dann los und damals war für mich, also also 2011 ging es für mich damals mit dem Football los. Archie 3 habe ich damals so ein bisschen noch aufgeschnappt, aber für mich Und wir haben ihn ja schon erwähnt, Johnny Manziel, Johnny Money. Das war wirklich damals für mich die Saison zum Einstieg in College Football und in Football, ne? Also eine absolut prägende Saison, legendäre Saison. Also für mich auch heute nach wie vor einer der legendärsten College-Spieler, zumindest meiner Erinnerung, meiner College-Football-Guckzeit. Und immer absolut schön. Natürlich ist er jetzt in NFL-Kreisen in Vergessenheit geraten. Wer nerdig im Thema ist, der weiß auch warum, ne? Also der Name ist ihm da leider ein bisschen vorausgeeilt und Johnny Money hat sich das mit Money so ein bisschen selbst auch verscherzt. Trotz damals für mich Heisman-technisch, es war einfach Spaß. Da konnte ich auch damals direkt nachvollziehen, okay, das hat einen Grund, warum der Junge die Heisman gewonnen hat, weil das damals einfach, also die 2011 Johnny Manziel-Season, die ist für mich bis heute auch eine der legendärsten Saisons, einfach weil der Junge, der hat so abgeliefert und das war einfach, also es war ein Vibe, das war richtig so College, das hat so in den Zeitgeist damals gepasst, das war ja sehr, sehr, sehr prägend einfach auf die ganze Reputation von College Football und das war einfach eine sehr prägende Saison und dementsprechend immer einer, der mich da abgeholt hat. Natürlich hat dann Baker Mayfield für mich so ein bisschen Erinnerung daran wachgerufen, einfach vom Spielerischen, wie der Typ war und, aber Johnny Manziel ist für mich nach wie vor, das ist so der Heisman, mit dem ich auch damals eingestiegen bin in das ganze Thema und
hab dann einmal.
Ja, das hat dann einfach Johnny
Manziel. In seiner berühmten Pose.
Johnny, gebe ich dir recht, Johnny Manziel ist auch jemand, der mich bei Texas A&M, ich erinnere mich noch, wie sie Alabama geschlagen haben, ist übrigens auch einer, der Alabama geschlagen hat, der mich auch begeistert hat. Ich bin auch Fan von ihm, auch wenn er so ein bisschen rebellisch ist und das ja auch nie wirklich in der NFL geschafft hat. Aber das hat mit Work Ethic zu tun und seiner Art, wie er an die Sache ran ist. Aber der war eben ein echter Rebell, so ein richtiger, der hat das gelebt, diesen Outlaw-Danken. Aber ich habe eine coole, geile, sag mal so, das beste Beispiel dafür ist, dass ich habe eine Trading-Card von Johnny Manziel, PSA 9. Da hat darauf geschrieben, Johnny fucking Football. Also das steht auf der Karte drauf. Also das ist ja schon mal so ein Beispiel dafür, wie der tickt, der Typ. Da soll er eine Trading-Card unterschreiben und dann hast du eben sowas dann dabei. Aber dafür steht er und das für mich ein cooler Sammlerwert, aber das steht natürlich für alles, wofür der steht. Der ist eben ein Rebell. Wenn du ihn im College-Football gesehen hast, und deswegen liebe ich College-Football, da siehst du sie noch raw und unbearbeitet. Da war der doch einfach unglaublich zuzusehen. Ne? Das ist wie Charlie Ward oder andere, die man über die Jahre gesehen hat. Auch Winston, Jameis Winston, den du Stoll erwähnt hast. Auch ein geiler Quarterback im College.
Mein Quarterback damals, also so meine Erinnerung, an die ich immer gerne habe, ist Tim Tebow. Das war für mich. Das war so der ultimative College Warrior. Ja, natürlich hat er auch viel. Jesus war immer ein großes Thema, ist ja immer noch bei ihm. Aber ich mochte ihn einfach. Also wie er gespielt hat, die Art und Weise, wie er Florida damals hochgehoben hat. Ich kann mich auch erinnern an die eine Saison, wo sie diese Niederlage hatten, die einfach unnötig war. Wie er sich danach in die PK-Shit und sagt, wir werden härter arbeiten als jeder, der hier gearbeitet hat und die gespielt hat. Wir werden nie wieder so spielen, nie wieder so auftreten. Das war so. Ja, danach sind die wären für ihn in den Tod gerannt, alle, also seine Mitspieler. Das war so der, für mich so ein geiler Warrior. Auch völlig. Der hätte nie in der ersten Runde gedraftet werden dürfen. Da hatte der auch nichts zu suchen. Und die NFL-Karriere war auch nicht so lang. Aber das kann ich mir, das hat auch, das Lustige ist an so einen Spielern auch, die müssen gar nicht zu deiner Uni, die du so verfolgst. Ne? Aber manche Spieler machen einfach so einen Spaß am College. Ich bin aktuell ein Riesenfan von Diego Pavia von Vanderbilt.
Ja.
Das ist Vanderbilt. Ja, Vanderbilt ist eigentlich immer der größte Witz. Jetzt haben sie letztes Jahr mal nicht nur Alabama Number One geschlagen. Damit ging es eigentlich los bei Kalen DeBoer mit der und 7-6, die erste Winning Season seit über einer Dekade für Vic Klein Bandy. Aber der Typ macht einfach Spaß. Das ist so ein Tim Tebow für Arme.
Ja, der ist ja so ein Johnny Manziel-Typ, der ist ja. Der auch hier bei SEC, diese Serie bei Netflix, da sagt, we're gonna fucking beat him. Also der nimmt auch kein Blatt vom Mund. Aber Tebow ist ein echter Anführer, das ist ein Leader, der ist auch jetzt ein cooler Typ. Und hey, seine Message, hey, wenn ich auf die Welt schaue von heute, vielleicht brauchen wir doch alle ein bisschen mehr Jesus, als was wir jetzt haben. Meine Meinung.
Und wenn wir schon über die Heisman reden, habt ihr denn, Immo, hast du denn einen Spieler, wo du sagst, den auf den muss man achten, der wird dieses Jahr sicherlich zu den Favoriten gehören?
Nicht wirklich. Also ich muss ehrlich sagen, ich hab zwei Dark Horses, die ich einfach mal so mit ins Rennen schmeißen möchte, beziehungsweise ich hatte in der Vorbereitung Kate Klubnik lange auf dem Schirm, aber nach der Performance gegen LSU, da kann ich den einfach nicht mehr sagen, Jungs, das ist er. Kate Klubnik, das ist der Heisman Dog, das ist der Number One Guy, habt den alle auf dem Schirm. Also so meine Jungs, die ich ein bisschen im Voraus hatte, und das ist ja immer das Schöne an College Football, dass man in die Saison reingeht und dann ist doch irgendwie alles anders. Also da sind ein paar weggebrochen natürlich, aber erstmal nichtsdestotrotz gehen wir mal ein bisschen auf Kate Klubnik ein. Ne? Es ist trotzdem ein guter Spieler, der ist jetzt natürlich zu Recht, wirklich zu Recht im Ranking getroppt. Also wenn man auf die Preseason Heisman Odds geguckt hat, dann war der ja in den Top 3 und man hat wirklich gedacht, okay, der kann da mitspielen. Aber wenn er nochmal so eine Performance abliefert wie LSU, dann ist er eigentlich schon aus dem Rennen raus. Das sollte man immer wissen bei solchen Sachen. Also zwei schlechte Spiele kosten hier oft die Heisman. Und die Chancen, die er jetzt hat, er muss jedes Spiel eigentlich performen. Er muss richtig zaubern schon gefühlt. Der muss sich einen Hut aufsetzen und den Stab rausholen und alles dirigieren. Aber ja, so wird das erstmal nichts. Aber ich möchte nichtsdestotrotz zum einen einfach mal sagen, hab den Castellanos auf dem Schirm von FSU und wen man einfach mal auf dem Schirm haben sollte, das wird sich erst über die Saison entwickeln, aber der Jaron Keawe-Sagapuluteele von California, der könnte mit ins Rennen kommen. Der hat ein geiles Spiel gemacht, natürlich jetzt nicht gegen den absoluten Top-Gegner, aber habt ihn mal auf dem Schirm, der war in der Highschool schon ein absoluter Top-Spieler und ich habe auch immer so eine kleine Schwäche für hawaiianische Quarterbacks. Die haben es einfach drauf und der Junge, der könnte da noch ganz von hinten, also wirklich von der untersten Position im Rennen bis nach ganz vorne sich katapultieren über die Saison.
Florian, hast du auch jemanden
Also ich finde, zwei haben sich jetzt nach Woche 1 ins Rampenlicht für die Heisman geschoben. Und das sind sie ja auch offiziell. Also ich glaube, Garrett Nussmeier von LSU mit dieser Truppe jetzt hinter sich zu haben, mit dieser Defense, da wird er natürlich auch noch sich ein bisschen mehr settlen. Das ist sicherlich jemand, auf den man achten muss für die Heisman, weil er einfach auch ein klasse Quarterback ist. Und dann Carson Beck, das Team um sich rum, ist ein Stretch, ist ein Longshot, ist aber jemand, der eben wie viele, nicht nur Immo sagt das, viele sagen, der sieht aus wie ausgewechselt. Sein letztes Jahr in Georgia war ja nicht so dolle und jetzt plötzlich spielt er auf, total entspannt, hat auch wahnsinnig Speed um sich rum, kann die Leute füttern, das Spiel ist ausgelegt auf ihn. Also ich glaube schon, dass da jemand sich ganz, ganz schnell nach vorne bewegen kann und der kriegt eben auch tierisch viel Liebe in den Medien gerade. Das darf man ja auch nicht vergessen. Heisman, wie gesagt, das ist eine subjektive Sache und der kriegt viel Liebe. Miami ist in aller Munde im Moment, weil das ist ja auch eine geile Story. Die sind wieder da, bla 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 bla. Ja? Also Florida ist sowieso irgendwie jetzt der Bundesstaat, wo die Cinderella-Stories passieren mit FSU und Miami.
Ja, also drei Jungs, die irgendwie am ersten Wochenende trotz extrem großer Heisman-Odds nicht performt haben, sind neben Kate Klubnik Arch Manning, ne, der die größten, also da war ja der Favorit. Also dann merkt ihr mal, was für ein Hype um den Mann gab. Jeremiah Love und auch Jeremiah Smith, alle drei recht unspektakuläre erste Wochen gehabt, um es mal vorsichtig auszudrücken. mein Favorit, und das ist einfach auch, heißt man ist zum Glück so, ich stehe auf Lenore Sellers. Als ich den letzte Saison das erste Mal für South Carolina fühlen, sagte ich, scheiße, was ist das denn für ein Vieh? Und was haut der denn für Würfe da raus? Der erste Spieltag war 10 für South Carolina, muss man ehrlich sagen, die erste Halbzeit war wirklich 10-8 zur Halbzeit mit Safety und Field Goals und hast du nicht, war nicht schön. Aber A, hatte er ja da schon einen schönen Touchdown-Run, wo auch wieder noch den Safety am Ende mitnimmt, statt einfach an ihm vorbeizugehen, weil er einfach auch mag sein physisches Spiel einfach auch. Und hinten raus hat er einfach nochmal einen richtig schönen Zucker 64er Touchdown-Pass gehabt. War noch nicht alles glänzend und Sahne, aber das war es bei den wenigstens am ersten Spieltag. Aber der ist, glaube ich, einer, den man da auch mit auf der Uhr haben muss.
Und auch ein toller Charakter. Ja.
2,30, ja, der ist schwer.
Und auch von dem, was man gesehen hat, der scheint ja wirklich Leadership, sehr Herz am rechten Fleck und. Also auch nach dem Spiel fand ich die Geste einfach schön, dass er da Frank Beamer den Gameball gegeben hat. Also es scheint ein guter Junge zu sein.
Ja, man muss natürlich sagen, dass Frank Beamer, der Sohn vom legendären Beamer Senior, der Virginia Tech bis hin ins National Championship Game seiner Zeit sogar, das kleine Virginia Tech damals, der es groß gemacht hat.
Frank Beamer, ja.
Michael Vick damals als Quarterback. Das war übrigens meine erste Liebe im College Football, Michael Vick. Und wer da draußen das noch nie gesehen habt, geht mal auf YouTube und sucht mal Michael Vick versus Boston College. Da gibt es so einen 83er Touchdown-Lauf. Ist wahrscheinlich sehr verpixelt alles und in 4:3 Format. Ja. Aber das war für mich so ein Game Changer. Dieses Play, das ist unfassbar. Und das ist so dieser, danach suchen die auch immer, ne, bei ihrer Vote für den Heisman, dieser Heisman-Moment. Und das war, glaube ich, damals seiner. Dass so ein Spieler so ein Spiel übernimmt und einfach so Plays macht, so, wow, wie geht das? Ja, jetzt würde ich sagen, also rasieren wir mal weiter, weil wir sind jetzt schon, wenn ja der Einzige, der auf die Uhr achtet. Top 25, da kann man kurz dazu sagen, eigentlich wollen wir die jede Woche so ein bisschen auf die aktuelle Top 25 eingehen. Aber es gibt viele große Überraschungen nach oben oder nach unten. Dadurch, dass es aber jetzt heute Nacht, beziehungsweise euch dann vorgestern Nacht noch ein Spiel gab, nämlich North Carolina mit Bill Belichicks Debüt, das komplett in die Hose gegangen ist übrigens gegen TCU. Das war wirklich nicht schön anzusehen. Ach, durch dieses Spiel verschiebt sich das Ganze so ein bisschen. Deswegen, Schuhan war so frei und hat uns einfach mal seine Top 25 mitgebracht. Schuh, ich hab's ja jetzt hier nicht zum Einblenden, aber du kannst ja einmal mal kurz durchmarschieren. Ich glaube, es gibt so 2, 3 Überraschungen. Der Rest ist natürlich nach Woche 1 noch nicht so wirklich aussagekräftig.
Absolut. Bei mir hat sich vorne eben die Schuhe an Top 25 sind. Da schade, dass keine Einblendung ist. Come on, man. Aber wir arbeiten dran. Aber für mich ist Ohio State auf die 1 gerutscht. Diesen Sieg gegen Texas, jetzt eine Momentaufnahme. Aber die wirkten schon sehr aus einem Guss und wir haben lange drüber gesprochen. LSU auf 2 ist absolut jetzt da reingerutscht. Texas ist für mich runter auf 3 gerutscht mit der Niederlage. Das bedeutet noch nichts. Nochmal, du kannst gegen Ohio State verlieren. Ist immer die Art und Weise, wie du es machst. Aber es war eine enge Kiste und kein Blowout. Von daher ist das schon gerechtfertigt, das Team auf 3 zu setzen. Penn State hat mit 46-11 gegen Nevada gewonnen. Haben ihr Ding gemacht. Drew Allar ist ein guter Quarterback. Über den kommen wir noch zu sprechen kurz. Auf 4 dann Georgia mit einem gegen Marshall 45-7 gewonnen. Das hat sie da gefestigt auf dieser Position. Ich habe Oregon auf 6 hochgezogen, die Montana demontiert haben und unheimlich impressive wirkten. Wahnsinnig viel Teamspeed, wahnsinnig viel Talent auf die Piste bringen. Dann ist für mich Clemson das nächste Team auf 7, die ja knapp gegen LSU verloren haben. Miami auf 8, die Notre Dame geschlagen, die sind hochgerutscht für mich. Dann kommt Notre Dame, die für mich, wie gesagt, immer wenn die Spiele eng gehalten wurden, hat man da auch sicherlich Licht am Ende des Tunnels. Man muss da nicht gleich in Abgrund fallen. Neu rein in die Top 25 für mich sind die Florida State Seminoles auf Nummer 10 mit einem spektakulären Sieg gegen Alabama. Arizona State auf 11. Arizona State hat 38-19 gegen Northern Arizona gewonnen. Erwartet, so soll es sein, deswegen kaum Bewegung. Eingerutscht und hochgerutscht, ging mir schon vorher auf die Nerven, ist jetzt Nummer 12. Für mich ist Tennessee, die mit 45-26 Syracuse geschlagen haben. Danach kommt für mich South Carolina auf 13, die Virginia Tech 24-11 mit einem Impressive Sellers geschlagen haben. Aus der ersten 25 nicht bewegt, hat sich Michigan für mich. New Mexico war jetzt nicht wirklich ein Gradmesser, aber 34-17 haben sie sich diese Aufgabe entledigt. Ab für mich, ja, gab dafür da aber keinen Sprung nach oben weiter. Alabama auf 15. Es gibt immer noch einen Alabama-Bonus. Den habe ich hier walten lassen auf 15. Da muss jetzt natürlich was passieren. Und die haben ja auch einen guten Schedule, glaube ich, jetzt. Aber das 31-17 gegen Florida State muss eben ausradiert werden aus den Köpfen aller. 16 SMU, East Texas A&M 42-13. Die sind suspekt für mich. Das ist ein Team, die spielen einen coolen Football, haben riesig Kohle, Ölmoney, alles, was du brauchst bei SMU, aber spielen eben niemanden. Das ist eben das Problem, deswegen habe ich sie nicht bewegt. Iowa State habe ich jetzt vor Kansas State, die haben sich noch letzte Woche vor Kansas State in der Top 25 positioniert, jetzt bei mir bei 17 nach einem Sieg gegen South Dakota, 55-7, entledigt diese Aufgabe. Dann Texas A&M, die University of Texas San Antonio 42-24 geschlagen haben, also Texas A&M auf 18. Dann kommt Florida, die Long Island, die armen Long Island-Jungs 55-0 geschlagen haben, aber nichtsdestotrotz ihrer Rolle gerecht geworden sind. Aber die Teams, wie ihr seht, bewegen sich nicht großartig. Dann habe ich reingenommen Auburn, die Baylor 38-24 geschlagen haben. Ja, das war ein Knallersieg. Ich fand, das war ein Knallersieg und Auburn hat viel Disrespect bekommen. Und Teams schätzen sie nicht und projizieren eben gar nichts auf sie. Ich fand, das war ein guter Sieg. Ich fand, das war ein im Vergleich zu manch anderen Teams, die in der Top 25 sich rumeiern, ist das ein klasse Sieg gewesen, gehören dahin in die 20. Kansas State auf 21. Jetzt musste ja irgendwann mal was rutschen, weil die haben zwar North Dakota geschlagen, aber wie gesagt, Iowa State, der direkte Rivale, ist für mich vorbeigezogen. Illinois gegen Western Illinois, ein In-State-Rival, nicht wirklich Rival, 52-3 geschlagen, haben sich dadurch natürlich auf 22 gefestigt. Oklahoma, okay, Sieg 35-3 gegen Illinois State auf 23. Texas Tech, Arkansas, Pine Bluff 67-7 geschlagen. okay, das war eben vorherzusehen, deshalb 24, aber auch nichts Besonderes. Und dann habe ich Ole Miss drin, die Georgia State 63-7 geschlagen haben auf 25 und dann rausgefallen. Ich habe ganz vergessen, ist, glaube ich, da wäre es rausgefallen.
Boise State war letzte Woche
ja auf 25. Boise State ist rausgefallen bei mir.
Und irgendeiner muss ja auch noch rausgefallen sein für Florida State.
Ja, lass uns irgendwie mal schauen. Wie gesagt, up for discussion. Schickt uns eure Meinung und ob der Schuh ein wahnsinnig ist.
Ich finde generell, wie gesagt, nach dem ersten Spieltag, glaube ich, kann man da noch nicht so viel reininterpretieren. Aber ich finde, Florida State an 10 ist natürlich sehr hoch. Ich glaube, so hoch werden die jetzt nicht gehen. Aber schon denkbar, dass sie in die Top 20 einfach reinkommen. Ich finde jetzt Iowa State an 17 passt. Ich finde, Kansas State ist für mich bisher eine große Enttäuschung. Also nach der Niederlage gegen Iowa State haben sie in North Dakota, die ja nur in der quasi zweiten Liga spielen, nur mit Ach und Krach in der letzten Minute besiegt. Das glaube ich, war nicht so vorgesehen. Auch wenn North Dakota eins der Top-Teams ist in der FCS. Genau. Trotzdem war das nicht ein Ergebnis, was man, glaube ich, sich versprochen hatte und erhofft hatte. Deswegen sehe ich die tatsächlich ziemlich am Wackeln. Ansonsten, ja, Illinois kommt bei dir ziemlich schlecht weg. Die waren ja jetzt an 12 gerankt. Aber das ist ja erster Spieltag, da wird noch nicht so viel. Für Boise war das, glaube ich, eine heftige Niederlage, muss man ganz ehrlich sagen. War kurz der Erklärbär hier. In den Playoffs spielt ja auch ein Team mit, das aus einer der schlechteren, kleineren Conference kommt. Das ist einfach so vorgegeben. Und das ist dann eben das Beste dieser Group of Six sozusagen. Und da war Boise der große Favorit. Und wenn du dann am ersten Spieltag so unter die Räder kommst gegen South Florida, ich glaube, dann tust du dir damit mal so gar keinen Gefallen. Also für die war das wirklich, die dürfen gar nichts mehr leisten.
Die müssen strampeln jetzt. Weil ich finde gut, diese Diskussion finde ich gut. Und natürlich will ich auch ein bisschen pieksen. Deswegen ist die Top 25 von mir, wie sie ist. Aber auch ihr da draußen, mischt euch ein, schickt mir bei Instagram Message oder wen auch immer ihr anschreiben wollt. Ich weiß gar nicht, worüber Stolle die uns erreichen können. Aber lasst uns ruhig eine Diskussion starten. Wie gesagt, wir würden auch Fragen beantworten. Soll ja auch ein bisschen ein Hin und Her sein. Aber das ist so jetzt meine Meinung. Und im College Football, das Coole ist, dass es eine Million Meinungen gibt und man sich da richtig streiten kann.
Aber genau, ihr könnt natürlich, solltet ihr auf YouTube unterwegs sein, könnt ihr unter die Videos posten. Unter das Standbild von Schuhan könnt ihr da posten. Und bei ihm hat er auch noch seinen Instagram-Handle. Ist es Instagram, ist es X, ist es beides wahrscheinlich. Da könnt ihr ihn natürlich auch belästigen. Aber sonst könnt ihr uns auch auf den Footballerei-Kanälen könnt ihr uns natürlich auch erreichen, Fragen stellen. Also gerne, ja. Haut raus, fragt oder beschimpft uns. Finden wir alles gut. Nehmen wir alles klar. Und damit wir euch auch Stoff liefern, damit ihr uns beschimpfen könnt, kommen wir jetzt zu unserer ganz kurzen Draft-Watch. Kurz ist relativ bei uns, habt ihr ja schon gemerkt, aber wir wollen schon mal euch einen kleinen Eindruck geben. Wie gesagt, es ist Anfang September, der Draft ist noch sehr, sehr, sehr weit weg. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Spieler, die entweder ja einfach beste Chancen haben, ganz weit vorne zu landen, wenn sie alles richtig machen oder einfach so weitermachen wie bisher. Und es gibt natürlich auch einfach Spieler, die man sich einfach gerne anguckt, weil man hofft, dass da eine entsprechende Entwicklung ist. Und deswegen haben wir euch einfach mal ein paar mitgegeben. Immer. Schon hat er so viel Quatsch. Du hast jetzt lange Luft holen dürfen. Gib uns doch mal drei Spieler, wo du sagst, hey, die solltet ihr in puncto Draft unbedingt im Auge behalten.
Sehr gerne. Ja, da fange ich an. An allererster Stelle unser deutsches Licht im ganzen Football-Kosmos. Also ich habe einen Spieler, den gucke ich natürlich super gerne, weil ich ihn zum einen privat kenne, zum anderen, weil er einfach wirklich ein absoluter Top-Footballer ist und für vor allem die Leute, die ihn noch aus Deutschland kennen, aus seiner Jugendzeit und. Ne, go du Marlon Klein, Tight End von Michigan, Starting Tight End. Und ich sag euch ganz ehrlich, und das ist jetzt meine Meinung, und ich würde nicht mal sagen, das ist ein Hot Take, sondern das ist ein sehr gefestigter Take. Marlon Klein kann dieses Jahr im College Draft, im NFL Draft, kann definitiv Tight End Nummer 1 sein. Insbesondere, wenn er weitermacht mit der Performance, die er gegen die hingelegt hat, Mexiko, gegen die Lobos, weil er hat einen Touchdown gefangen, übrigens der erste Touchdown vom neuen Quarterback von Michigan, von Bryce Underwood. Er ist im Blocking absoluter Dog und letztes Jahr, vor allem die Leute, die ihn letztes Jahr gesehen haben, da kannte man ihn insbesondere dafür, für seine Blocking-Skills, aber eigentlich ist Marlon gar kein Blocking-Tight-End, sondern der Junge ist eigentlich vor allem ein absoluter Athleten, Catching Titan. Der hat früher vor allem an der Highschool und auch damals bei den Cologne Crocodiles eher eigentlich als Catching Wide Receiver gespielt und wurde dann bei Michigan erst zu einem Blocking Titan gemacht. Man hat da, sage ich mal, so ein bisschen das Blocking erst an ihn rangebracht Und jetzt darf er endlich diese Season eigentlich zeigen, was er eigentlich mit seinen Händen drauf hat. Nämlich die Bälle da aus der Luft pflücken, in egal welchen Positionen. Also eine absolut reliable Weapon, die sie da haben bei Michigan. Und wenn der so weiterspielt, wie er gegen New Mexico gespielt hat, dann sage ich euch ganz klar, ist das der beste Tight End, den wir aktuell am College haben, im College Football haben. Und ja, eine absolute super Repräsentation dementsprechend für den deutschen Football. Und an der Stelle auch sorry an Alex Honig, ja. Also für mich ist Marlon Klein jetzt definitiv da die Nummer 1. Dann an zweiter Stelle habe ich Francis Mauigoa, Offensive Liner von Miami. Samoana, absolutes Biest, starker Spieler. Der blockt die Dinger da einfach runter, absolut routiniert. Der ist tough as fuck. Und ja, den zu gucken, das macht Spaß. Das ist wirklich ein absoluter Top-O-Liner. Und es würde mich nicht wundern, wenn das der einer der ersten drei Offensive Linemen ist, die auch dementsprechend im Draft gepickt werden. Den muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Also Francis Mauigoa, falls ihr den Namen noch nicht gehört habt, jetzt habt ihr ihn gehört. Der ist super, spielt bei Miami. Ja, und dann meine Nummer 3 im Draft, einfach Beobachtung. Ich war ein bisschen arbeitseffizient, nennen wir es mal so. Deswegen habe ich mir gedacht, arbeite ich weiterhin Cade Klubnik nochmal auf. Weil wenn ich den jetzt schon für die Heisman geguckt habe und das Spiel gesehen habe und, dann müssen wir trotzdem über ihn reden. Weil vor der Saison und jetzt auch bevor dieser Spieltag passiert ist und bevor diese sehr magere Performance von Cade Klubnik passiert ist, hatte man natürlich ihn ganz weit oben auf den Draftboards und schon gedacht, okay, wenn er dieses Jahr gut spielt, dann wird das ein, ja, vielleicht auch First Rounder oder Second Rounder. Und ich sag euch, der ist derjenige, der bei mir im Draftboard sehr gefallen ist. Und der muss wirklich aufpassen, dass der irgendwie sein, sag ich mal, QB-Rating auf 60% oder 65% irgendwie bringt, um legitime Chancen zu haben, in den ersten drei Runden gedraftet zu werden. Weil wenn man so eine Performance hinlegt wie gegen LSU, dann wird das eher auf einmal zu einem 5-6-Rounder und dann ist sehr viel Geld nicht nur weg, sondern auch sehr stark die Chancen weg, dass man wirklich spielt. Man sieht es ja immer, insbesondere wenn man jetzt in die NFL-Saison guckt, bei den Spielern, die in der fünften Runde gewählt wurden und. Wo stehen die in der Depth-Charts? Also auch wo steht ein Sanders in der Depth-Chart bei seinem Team jetzt ganz, ganz weit hinten? Und ja, dementsprechend Cade Klubnik ist derjenige, der bei mir auf dem Draftboard sehr getroppt ist und der muss sehr aufpassen, dass der am Ende wirklich im Draft noch an eine gute Position kommt. Und das wird sehr von seiner Performance abhängig sein.
Nochmal auf Marlon Klein zu kommen, der wirklich spektakulär war. Der ist ja auch auf der Bruce Feldman, das ist ein Draft-Analyst, auf der Freak-List. Also ist jemand, der auch diesem Experten schon aufgefallen ist. Also ist jemand, der ist ein toller Spieler. Ich habe ihn beobachtet gegen New Mexico. Auch nicht nur der Touchdown, auch teilweise diese für First Down in Traffic. Der wirkt auch sehr erwachsen in seiner Art, wie er spielt. Ich war überrascht, ich habe so eine Tight End Draft Projection-Liste gesehen, da war der nicht mal drauf bei den Top 25. Da hatte ich mich wahnsinnig geärgert, nachdem ich das Spiel gesehen hatte. Habe ich gleich mal gegoogelt. Aber der wird sich reinarbeiten. Da bin ich ganz bei dir, Mo. Der wird ein ganz, ganz toller Tight End werden und für die NFL.
Man muss natürlich dazu auch sagen, bei Marlon, also der hat ja bisher nirgendwo seine Draft-Ambitionen erklärt. Es gibt natürlich da immer die Diskussion, macht der nämlich noch ein Jahr, macht der nicht ein Jahr? Insbesondere, wenn man ja den Ausblick hat, dass Michigan nächstes Jahr in Deutschland spielt. Also da wird es auch sehr, glaube ich, davon abhängen, ob der für den Draft deklariert oder nicht, wie der die Saison überspielen wird. Und das ist so eine Sache, ne? Wenn der jetzt wirklich der Nummer 1 Titan sein wird, dann muss er eigentlich für den Draft deklarieren, außer Michigan sagt, komm Junge, wir geben dir für deine Senior Season irgendwie 6 Millionen US-Dollar. Dann ist das eine andere Geschichte. Aber ich glaube, deswegen ist das auch so eine Draft-Sache, dass den viele nicht auf dem Board hatten, weil es wurde ja bisher nirgendwo ansatzweise von ihm kommuniziert, ich gehe in den Draft und das ist meine letzte Season und. Ich glaube, das ist da auch so ein kleiner Faktor, der da zumindest dann doch sehr maßgeblich war in der Entscheidung von vielen Leuten, warum der noch nicht auf Draftboards aufgetaucht ist. Aber ja, Riesenempfehlung an alle, haltet den auf den Schirm.
Guckt euch den auf jeden Fall an. Er ist natürlich im letzten Jahr auch ein bisschen, ich will gar nicht sagen Untergang. Ich fand, dass er letztes Jahr schon echt gute Momente und Spiele hatte. Aber wenn du halt noch einen First-Round-Tight-End auf deinem Roster hast, dann ist es natürlich schwieriger. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum man noch gar nicht so auf so vielen Expertenboards steht, weil die natürlich schon eher Leute im Blick haben, die schon seit 2-3 Jahren Tight-End-mäßig gut und unterwegs sind am College. Ich fand auch, er hat ein tolles Spiel gemacht. Letztes Jahr schon toll. Wenn du dir Michigans Roster anguckst, die sind auf Wide Receiver jetzt nicht so begnadet besetzt wie andere Teams. Ich glaube, dass er auch eine echt große Rolle spielen wird in dieser Offense. Ich muss nur einmal dazwischen fahren, Marlon Klein darf gar kein Geld verdienen als internationaler Student.
Kann er mit seiner NIL gar nicht so viel anfangen. Deswegen, ich glaube, die 6 Millionen, die wird es nicht geben.
Naja, also da früher hat man ja auch Wege gefunden, 6 Millionen zu zahlen.
Wollen wir nichts unterstellen.
Ohne NIL, nein, wir wollen da nichts unterstellen.
Aber ich glaube auch, das ist jemand, ey, da reden wir jetzt vielleicht noch nicht über First Round, ja, aber also es ist natürlich, wenn du weißt, du hast jemand aus Deutschland, der tatsächlich auf dem Radar steht für den NFL-Draft, das ist einfach geil.
Okay.
Also dem solltet ihr auf jeden Fall folgen. Chu, wen hast du noch auf der Uhr?
Ja, wegen Zeit mach mal schnell. Also ich habe hier für mich jemanden, den man im Auge halten sollte, ist jetzt ein Defender, ist ein Edge-Rusher, auch in der Draft sehr beliebt immer die Edge. Aber die gibt es eben nicht so viele. Tomarian, TJ Parker von Clemson, habe ich vorhin kurz angesprochen. Habe ihn dann, nachdem ich mich vorbereitet hatte auf diese Draft-Watch-Kategorie hier für uns, mir den mal genau angeschaut. Ich habe euch ja erzählt, dass ich mir das Spiel angeschaut habe jetzt von Clemson und dann bin ich ein bisschen zurückgegangen. Junge, was da, ich gebe euch mal so ein bisschen so einen Scouting-Report, also 6'3", 265 Pfund, rennt eine 4'6'5 auf 40. Ja, also das ist für so einen großen Mann richtig gut, bewegt sich wie eine Katze, ich habe ihn beobachtet, hat als Freshman 12,5 Tackle for Loss gehabt, das war ein Rekord bei Clemson für Freshman, dann im Sophomore, also in seinem zweiten Jahr, 11 Sacks, Forced Fumble, 6 Forced Fumble, ist wieder ein Rekord bei Clemson. Der ist also jemand, der auch den Ball separated vom Ballträger. So eine Sachen sind da und dann 19,5 Tackle for Loss. Also der Mann spielt eben im Backfield der Offense und da ist sein Vorgarten. Ist der einzige Spieler, der in der Nation in den Top 10 gerankt ist für Forced Fumble, Tackle for Loss und Sacks. Ist der einzige in der Nation. Der Typ ist einfach ein Terminator. Tolle Hände, also reden wir mal über die Pros, Hands, also seine Hände sind super, kann sich super separieren vom Gegner, hat einen super Punch. Es hat super Counter-Action beim Pass, ist super stout gegen den Run, also kann die Edge setten, ist am Point of Attack stark. So wie reden wir Coaches jetzt, wenn wir über so ein Talent reden. Spielt eben in den Biggest Games, spielt er seine besten Games, also ist ein Competer, jemand, der arbeitet und er hat einen kleinen Nasty Streak. Also er ist ein kleines Arschloch beim Footballspielen. Das ist wichtig für als Defender. Manchmal ist er nicht ganz so explosiv, spielt ein bisschen hoch, das sind so die negativen Sachen, aber die musst du echt suchen. Das ist jemand, TJ Parker heißt der, Clemson, habt ihn auf dem Radar, ist Woche 1, klar noch sehr früh, aber das ist jemand, der mir aufgefallen ist. Dann gibt es natürlich noch Nussmeier, haben wir drüber gesprochen, der ist ein Quarterback, der würde zum Beispiel für mich nicht ganz oben dabei sein, wegen seinem Size. Der ist 6'2 gerankt, ich glaube, der ist 6'1 nur, um die 200 Pfund. Die größte Problematik, und der kann jeden Wurf machen, hat ein super Armtalent, versteht mich nicht falsch, aber die Leute haben Angst um die Durability. Wie kann er dieses Pounding jede Woche in der NFL aushalten? Und da hätte ich auch meine Probleme mit, aber er ist ein super Decision-Maker, Leadership soll super sein, super FBI, Football Intelligence ist riesig bei ihm. Ja, ist eben schmal, ist eben jemand, der auch manchmal deswegen auch, wenn er die Pressure kriegt. Aber wer wirklich jemand ist, den ich glaube als Nummer 2 anmerken möchte, ist Drew Aller, Quarterback. Ich weiß nicht, ob der so ausgesprochen wird, Aller. Quarterback von Penn State. Der gilt als Mobile Pocket Passer. Ist 6'5 und 238 Pfund, also Prototyp NFL von der Size. Wenn ich gerade gehört habe, 6'1, 6'2. Nussmeier ist 6'5, ist fast 2 Meter. Rennt eine 4'9 auf 40, war ein 5-Star-Recruit. Und was ich so interessant bei dem fand, war, dass er den Medina County High School Record hält. Ist ein County für Highschools, von Hunderten von Highschools. Da hat er 9000 Yards erworfen und 98 Touchdowns. Der hat im letzten Jahr in 2024 über 3000 Yards erworfen, 24 Touchdowns, über 66% Completion-Rate und nur 8 Interceptions bei Penn State. Also das ist jemand, der ist ein Prototyp, super schwer runterzukriegen, weil er eben ein kräftiger Kerl ist. Hat Elite-Arm-Talent, hat wohl auch die Elite 11 gewonnen mal, glaube ich. War super poise in der Pocket. Also so ein Typ, der eben einfach, der ist eigentlich aus der Form, aus dem 3D-Drucker rausgekommen und ist jetzt für die NFL vorbereitet worden. Also die beiden, Drew Aller, Quarterback von Penn State und TJ Parker von Clemson, sind zwei Namen, die ich mal gerne in den Hut werfen würde.
Absolut. Ich hab auch einen Quarterback dabei. Insgesamt, ja, es ist sehr früh und wenn ich dann manche Experten auf gewissen Kanälen lese, 6, 7 Quarterbacks in der ersten Runde, dann dreht sich schon wieder mein Kopf 7-mal die eigene Achse. Glaube ich nicht, wie er schon gesagt hat. Kay Klubnik hat sich jetzt gerade nicht einen Gefallen getan. Nussmeier hat Fragezeichen, hatte letztes Jahr auch immer wieder Turnover-Probleme. Auch Dreller war ja auch so ein, nicht ganz so ein Arch Manning-Hype, aber auch der hat in seinem ersten Jahr so gar nicht geliefert. Letztes Jahr deutlich besser und ist jetzt extra nochmal zurückgekommen zu Penn State. Der hätte auch in den Draft gehen können. Also das ist sicherlich ein Kandidat für mich. Ich habe ihn schon mehrmals angesprochen, Lenore Sellers, falls er denn gehen sollte, ist ein wahnsinniges Talent. Haben wir schon drüber gesprochen. Also der hat einen irren Arm, eine krasse Velocity. Als ist nicht einfach nur, als Runner ist er einfach eher gebaut wie ein Running Back. Ist etwa ein absolutes Biest. Ich finde, dass er auch eine sehr gute Pocket Presence hat, dafür, dass er so extrem jung ist. Ich glaube, der ist auch erst 19. Klassisch, was sie heute gerne mittlerweile in der NFL sehen wollen, ne? Dass du einfach, wenn der Spielzug zusammenbricht, wie gehst du damit um? Und da gehört er absolut zu den Besten am College. Das war letztes Jahr schon zu sehen. Ist einer, den man auf jeden Fall beobachten sollte. Ich habe noch mit Jeremiah Love einen Running Back drauf. Gilt als der beste Running Back für den kommenden Draft, auch wenn man es leider jetzt im ersten Spieltag nicht viel sehen durfte. Aber bei ihm finde ich einfach auch vor allen Dingen als Stärke dieses, wie er im Passspiel eingesetzt werden kann und wie du ihn eigentlich einsetzen solltest. Leider nicht passiert. Jetzt im ersten Spiel ist ein Three-Down-Back, wahnsinnigen Speed auch mit dabei. Also das ist einer, den man sicherlich noch nicht so hyped, wie das letztes Jahr mit Ashton Jeanty der Fall war. Aber wenn wir über einen First-Round-Running-Back reden im nächsten Draft, dann ist es aktuell Jeremiah Love. Und als dritten Spieler habe ich noch Caleb Downs, Safety, seinerzeit auch in Alabama angefangen, schon als Freshman komplett abgerockt und abgeliefert. Auch hier, was Schuhan schon angesprochen hat, FBI ist definitiv gegeben bei dem. Ich finde, dass der einfach, also der spielt wie die besten Safeties, hat aber gleichzeitig die Beweglichkeit, den Speed und diese, ja, wie nennen wir es, Flüssigkeit. Ja? Also der ist einfach sehr mobil, wie ein Top-Cornerback. Also Stand jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall Top-10-Pick im kommenden Draft.
Ich wollte noch einen Namen, weil wir über deutsche Talente reden. Einer, der mir aufgefallen ist, ist ein Transfer von Alabama. Ist der Justin Okoronkwo. Der ist bei South Carolina, bei den Gamecocks. Und der hat eben einfach jemand mit Gardemaß 6'3", 2'31". Jetzt will ich sagen, dass das ein Draft-Prospect ist, immediately. Aber ich will einfach sagen, wenn wir über deutsche Spieler reden, die Impact haben und die wirklich auffallen, dann ist das jemand, studiert, schaut euch mal die Defense von South Carolina an. Der junge Mann, der ist da, ist ein Deutscher. Ich glaube, irgendwo aus dem Süden von Deutschland, ja, war bei Alabama. Genau, das an sich war schon unglaublich. Hat anscheinend den richtigen Absprung bei Alabama geschafft und ist jetzt bei South Carolina und ist jemand, den ich sehr mag von seinem Style. Fast as shit.
Firsty Razorbacks hat er früher gespielt.
Klarer Spieler.
Ja, ich glaube, ich habe die Highlights auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, Footballschland hatte die hochgeladen bei Instagram. Die sind wirklich, da gab es ein, zwei Plays, da hat er die Leute so weggefetzt. Also das war krass. Der ist da wirklich einfach rein und bam. Also
ja, dass man vergisst, brutal, dass er ja im Top-College sich bewegt und da so eine Dinger abliefern, ist schon, der ist ja nicht mehr bei Firsty.
Ja, genau. Ne?
No disrespect, Firsty, good job, den Jungen hochzuziehen. Der macht das ja gegen Georgia oder gegen Clemson.
Also es war jetzt, ich glaube, Virginia Tech haben sie gespielt und da geht er rein und einfach nur zack. Also schnell, du denkst quasi in dem Moment, oh, was passiert denn da? Ne? Weil das ist wirklich, das war... Ich glaube, der Slot-Receiver oder so läuft raus zu einem Play und er schießt da wirklich rein und das Play ist tot, bevor es sich überhaupt aufbauen konnte.
Nummer 17, schaut euch also ihn euch an, wenn ihr
schon athletisch.
Ja. Super Spieler.
Genau, und ansonsten werfen wir noch Alex Honig rein, weil der wird auch dieses Jahr definitiv im Draft mit dabei sein. Meiner Meinung nach wird der auch gedraftet werden. Also da haben wir schon dieses Jahr ein sehr gutes Jahr für alle deutschen Fans.
Obwohl Justin erst Sophomore ist. Der ist noch nicht so weit.
Also Justin wird wahrscheinlich noch nicht, aber halt Titans, wir werden Marlon Klein haben, wir werden Alex Honig haben, das sind so unsere beiden Jungs im Draft.
Der ist jetzt UConn, ne?
Genau, ja.
Ist auch Starting Titan bei UConn.
Wo wir ja mal auch ein großes Shoutout zu Valentin Zen schicken wollen. Ein alter Swaco Raider von meinen Boys, der jetzt bei Arizona Cardinals unterschrieben hat und der von UConn kommt und eine unglaubliche Geschichte bei ihm. Den sollten wir, dieses Thema von Leuten, die es schon geschafft haben, sollten wir übrigens mal zum Thema in unserer Sendung machen hier, weil da gibt's ja irre Backstories, weil wir kennen die ja teilweise. Ja, also das ist ja der Witz dabei, dass wir die teilweise gecoacht haben.
Absolut, wieso nicht? Wir haben ja noch ein paar Wochen vor uns und wer weiß, vielleicht brauchen wir irgendwann noch Themen, wenn wir unter anderthalb Stunden bleiben und nicht wissen, was wir tun sollen.
Ja.
So, jetzt haben wir abschließend noch ein Preview für den zweiten Spieltag, wollen wir euch wieder ein paar Spiele mitgeben, die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm behalten solltet am Wochenende. Die drei Spiele, die wir euch vorstellen, sind Michigan at Oklahoma. Das ist das einzige Duell dieses Wochenende zweier Ranked Teams. Deswegen war das gar nicht so leicht, da noch zwei andere Spiele sich zu entscheiden. Was nehmen wir denn? Wir haben uns entschieden für das Iowa Derby. Das ist schön auf dem Kartoffelacker, geht's richtig rund. zwischen Iowa und Iowa State. Als drittes Spiel, ihr werdet jetzt denken, wir reden über College Basketball, aber nein, Illinois gegen Duke ist unser drittes Spiel. Lasst uns doch damit anfangen, dass immer, es war ein Vorschlag von dir, dass wir dieses Spiel mal kurz thematisieren.
Ja.
Warum?
Ich glaube zum einen, also für mich war der Punkt da ganz springend, das ist einfach ein Balanced Game. Ne, wir hatten ja andere Spiele, über die wir hätten noch nehmen können, da wär die Balance nicht so da. Ich muss sagen, also Illinois Duke, da treffen zwei Teams, die sind sehr gleich, zumindest in den Statistiken. Also man hat da schon einige Jungs, die haben, also in den Receiving Stats haben sie sehr gleiche Statistiken. Im Rushing nähern sie sich zumindest, sage ich mal, an. Ne, wenn wir auf verschiedene Faktoren gucken, wie so Matchup Predictor und so, das ist ein 50-50-Ding. Das ist, für beide Teams ist viel drin. Sind beide jetzt stabil in die Saison gestartet, ne? Beide nur gegen FCS-Teams. Das heißt, auch für diese Teams kommt jetzt der erste Test. Sie haben gegen ihre Gegner gut bestanden. Duke hat gegen Elon gespielt, ein FCS-Team da 45-17, einen absoluten soliden Win eingefahren. Man hat ein gutes Quarterbacking mit Mansell. Das macht es auf jeden Fall an der Stelle interessant. Dann Illinois hat gegen Western Illinois 52-3 gewonnen. Da treffen zwei Teams sehr even aufeinander. Duke ist auch eine Mannschaft, würde ich sagen, die könnten auch mehr umsetzen, als man vielleicht von ihnen denkt. Ne? Die gehen beide so ein bisschen immer unter durch ihre extremst guten Basketballteams. Und da werden wir ein gutes Footballspiel insbesondere geboten bekommen. Und das ist für mich so der entscheidende Faktor gewesen, weswegen ich gesagt habe, Illinois Duke, das lohnt sich zu gucken. Das wird nämlich ein guter Football sein. Da haben wir zwei starke Teams, zwei Teams, die ein even Matchup miteinander haben. Das ist ein ausbalanciertes Ding und ich glaube immer, wenn man solche Spiele in der Vorschau schon hat, dass das balanciert ist, dann kriegt man auch guten Football geboten.
Das hoffen wir mal. Also es sind ja wirklich zwei Teams, die in den letzten Jahren gut hochgekommen sind. Illinois und der Brett Bielemer echt eine Nummer geworden. Illinois ist ja auch immer so eine graue Maus gewesen, die alle 10 Jahre mal eine gute Saison hatten.
10 Siege, Duke, 3 Niederlagen letztes Jahr.
Ja, und wie du sagst, Duke, eigentlich auch eine der Basketball-Unis schlechthin. Und schlussendlich Mike Elko vorher schon als Head Coach, der jetzt Texas A&M Coach und da hat einen krassen Job gemacht und Manny Diaz letztes Jahr auch 9-4 in seiner ersten Saison. Also tatsächlich zwei Teams, die auf einem sehr aufstrebenden Ast sind. Ich hoffe auch mal, dass das zwei coole Quarterbacks, Luke Altmaier sicherlich einer so der eher erfahrenen Quarterbacks im College, auf der anderen Seite Mensah von Tulane gekommen, einer der größten Namen, die im Transfer Portal unterwegs waren und dass der eben sich für Duke entscheidet und nicht für, sage ich jetzt mal, eine SEC oder Big Ten School, war schon auch ein Statement. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein gutes, entertaining Game ist auf jeden Fall. Iowa State, wie schon gesagt, da geht's richtig rund auf dem Federacker in Iowa. Eigentlich ja total ungewöhnlich, dass du so eine In-State-Rivalry so früh in der Saison hast. Nun spielen aber beide in komplett unterschiedlichen Conferences, deswegen haben sie noch ganz andere Rivalry-Games. Aber das Ding ist immer recht früh in der Saison und ist für gewöhnlich nicht das unterhaltsamste, aber oft ein sehr, sehr spannendes Spiel. Schon, was erwartest du von dem Ding? Jede Menge Punts und Defense?
Ich finde ja beide Teams jetzt, Iowa State ist ja, wir haben ja schon viel über Iowa State jetzt auch letzte Woche gesprochen, durch dieses Dublin-Game. Deswegen wollen wir uns mal auf Iowa konzentrieren. Und Iowa ist natürlich für mich, die Hawkeyes sind natürlich ein Team, was mich seit Jahrzehnten begleitet. Die waren 8-5 letztes Jahr, 8 Siege, 5 Niederlagen. Davon muss man dazu sagen, dass eben Iowa State letztes Jahr mit einem Punkt Unterschied gegen sie gewonnen hat, 20-19. Also sind die auf Augenhöhe. Die anderen Niederlagen waren gegen Ohio State, gegen Michigan State. UCLA tut weh, weil gegen UCLA musst du nicht verlieren. Aber Missouri im Bowl-Game, im Music City Bowl letztes Jahr, da kannst du verlieren. Missouri ist kein schlechtes Football-Team. Also von daher spielen sie schon mit. Iowa gilt als ein Team, was da sehr, sehr Pro-Style-mäßig spielt. Sehr, sehr, die spielen eben sehr explosiven Football im Sinne von Ball wird rumgeschmissen wie verrückt, wie SMU zum Beispiel oder andere. Aber es ist ein Style, den ich mag. Auch dieses 5 Yards and Dust, auch mal ein bisschen laufen den Ball. Viele Tight Ends kommen aus Iowa, werden viel gedraftet in der NFL. Das ist ein Team, was eben sehr viel mit Pro-Personnel schon arbeitet. Vom Personal, was sie aufs Feld schicken. Das bereitet die Kids gut vor, gerade so in der Offensive Line. Und Tight Ends ist diese Schule bekannt, dass sie eben da gute Talente hochzieht. Ansonsten spielen sie Nebraska in ihrem Schedule, Minnesota, Ohio State, haben wir schon gesagt, Washington. Also so leicht ist das nicht, was sie da spielen. Ja, das ist schon eine Schule, die gefällt mir. Mal sehen, was da passiert. Iowa State, wie gesagt, Iowas Head Coach Kirk Ferentz ist eben auch, ist er noch dabei? Weiß ich gar nicht.
Hat er nicht jetzt am Wochenende die meisten Siege
Ja, der ist alt schon.
Der Ken Hicks, ich glaube, 27. Saison.
Aber weißt du, der hat, wenn einer sein Programm, seinen Stempel aufdrückt, dann war er das. Und nochmal, ich finde die gut. Ich bin aber natürlich auch nicht der normale Fan. Ich bin jemand, der eben auch so eine Sachen wie Laufspiel etablieren, gute Basis, Defense.
Findest du gut, wa?
Finde ich ist für mich so, naja, sind für mich so Gradmesser für gut gecoachte Teams. Und wenn die
gut tackeln. Iowa ist halt, absolut, Iowa ist eine absolute Talent U. Da gibt es in der NFL mehr als genug Namen. Die aus Iowa kamen, immer gute Defense. In den letzten Jahren finde ich leider offensiv echt hässlich, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, ist eben nicht.
Vor 2 Jahren waren sie doch eigentlich Punt U, so ungefähr. Das Jahr wurde es ein bisschen besser. Jetzt aber im Season Opener gegen Albany, was ja auch nur Zweitliga ist, auch unter 50 Passing Yards. Das ist ein bisschen erschreckend, sage ich ganz ehrlich, in so einem Spiel. Deswegen bin ich gespannt. Also Iowa State hat echt einen guten Start. Aber wie du schon sagst, schon gut drüber geredet. Erfahrener Quarterback, viel Talent dabei. Ich glaube auch, dass es spannend wird. Aber ich denke eigentlich, Iowa State sollte das Ding machen. Ja. Auch wenn die letzten 5 Male immer das Auswärtsteam gewonnen hat, glaube ich, dass Iowa State das diesmal zu Hause irgendwie holen wird.
Aber wird wieder eng, komischerweise. Aber Rocco Becht ist ein guter Quarterback von Iowa State. Ich glaube schon, dass er das macht.
Ich sage nicht, nach welcher Industrie der Name eher klingt. Aber so, dann gehen wir schnell zum letzten Spiel rüber. Ist immer auch wieder voll dabei. Michigan zu Gast bei Oklahoma. Beide ranked. Wobei wir uns ja alle einig sind, dass wir nicht so ganz wissen, ob das Ranking okay ist, zu hoch ist, überhaupt richtig ist, nachdem beide letztes Jahr richtig schlecht waren, vor allen Dingen offensiv. Beide gehörten zu den 15 schlechtesten Passoffensiven des Landes, das heißt schon was. Ja, und jetzt ist es das Duell des Wochenendes. Wir sehen auf der einen Seite John Mathier, auf der anderen Seite Bryce Underwood. Dein Take?
Ja, ich glaube, es ist für beide Teams so ein sehr Early-Season-Indicator, wo geht die Reise eigentlich hin? Oklahoma ist so ein bisschen bei den Oddmakers zumindest favorisiert. Man hat da jetzt ein gutes Matchup, was man bekommen wird. Ne? Man kriegt den, sag ich mal, sehr exciting Freshman Quarterback mit Underwood gegen John Mathier, der so ein bisschen, ja, schon einen Johnny Manziel-Spitznamen bekommen hat. Ich habe jetzt letztens rausgehört, er wurde bei seiner alten Schule Johnny Paycheck genannt. So ein bisschen symbolisch für die neue NIL-Ära, ist ja auch in dem Sinne neuer Quarterback incoming gewesen. Hatte jetzt natürlich in seinem ersten Spiel schon eine Interception, wo ich mir ein bisschen hämisch dann denke, oh, das könnte vielleicht gut sein für Michigan, weil das war eine Interception gegen ein FCS-Team. Also, yikes, Stelle. Aber sie haben sehr solide gewonnen. Sie haben jetzt natürlich auch nur gegen Illinois State gespielt. Da war, glaube ich, schon New Mexico State eine größere Herausforderung, auch wenn natürlich von New Mexico University. Aber ja, da definitiv eine größere Herausforderung, die Michigan im Voraus hatte. Und jetzt am Ende des Tages wird das ein exciting Matchup sein. Du hast zwei gute Teams, die gegeneinander spielen. Du hast vor allem zwei Ranked Teams, die gegeneinander spielen. Das ist ja am Ende des Tages auch wirklich aussagekräftig an der Stelle. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, Michigan hat da nicht nur wegen der Fanbrille von mir größere Chancen. Natürlich spielen sie auswärts. Sie spielen in Oklahoma. Das wird ein großer Faktor sein. Einfach auf die Atmosphäre und. Aber ich glaube, Michigan hat da höhere Chancen reinzugehen, weil sie nicht nur mehr beweisen, sondern weil das Rushing-Game etablierter ist und weil die Defense ein bisschen etablierter ist. Aber es wird ein sehr spannendes Spiel sein. Es wird vor allem doch ausgewogen sein und man wird sich bestimmt die ersten zwei Quarters erstmal abtasten, bevor dann richtig der Schlaghammer ausgepackt werden wird.
Ich bin wirklich gespannt auf dieses Spiel, weil ich finde, beide Teams sind auch so schwer zu lesen. Ja? Also ich finde, das Ranking für beide ist, da stehen für mich zu viele Fragezeichen auf beiden Seiten, warum die überhaupt aktuell gerankt sind, nach dem, was sie letztes Jahr hatten. Oklahoma hat natürlich extrem zugeschlagen im Portal. Ich finde aber, Brad Venables als Head Coach ist eine Fehlbesetzung. Ich finde, seitdem er da ist, ist Oklahoma halt nicht mehr das, was sie mal waren. In der SEC sind sie letztes Jahr im Gegensatz zu Erzrivale Texas so gar nicht angekommen. Da bin ich echt gespannt. Natürlich jetzt neuer OC und der hat seinen Quarterback mitgebracht. Da hofft man sich einiges. Auf der anderen Seite Michigan. Ich fand, es war ein super Debüt von Bryce Underwood. Nicht überragend, aber es war ein sehr ordentliches Debüt vom 10-Millionen-Dollar-Mann. Ich bin bei Michigan bei der Defense ein bisschen nervös. Ja, ich fand, das war jetzt auch gegen New Mexico nicht das Gelbe vom Ei. Dann hast du auf DB ein paar gesundheitliche Fragezeichen. Und dann müssen ja leider die komplette erste Halbzeit auch noch ohne Jayshon Barham spielen. Ihren Defense Leader, der ja nach dem... Da kann man sich jetzt drüber streiten, war das Targeting oder nicht.
Aber auf jeden Fall, es ist so entschieden worden und er darf die erste Halbzeit nicht spielen. Das ist, finde ich, schon ein ganz schön herber Verlust. Deswegen, ich sehe tatsächlich leider Oklahoma ein bisschen im Vorteil. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn ich Unrecht habe. Insofern, aber ich glaube, dass es tatsächlich, wie du schon sagst, für beide so ein wegweisendes Ding werden könnte. Also das kann wirklich zeigen, sind sie denn so weit, wie sie in den Rankings schon gehalten werden? Oder ist es halt doch noch recht früh und da ist noch viel Arbeit? Und wie gesagt, bei Michigan sehe ich dann mehr Luft nach oben am Ende als bei Oklahoma, wo, glaube ich, eben Brad Venables auch extrem unter Druck steht.
Ja, ich sehe das genauso. Ich denke mal, auch Justice Haynes, der Running Back von Michigan, ist jemand, der mir sehr gefällt. Das kann noch jemand sein, der da einschlägt. Aber die Prediction ist ja sehr, sehr eng. Ist fast 50-50 für Sieg. Jener kann in beide Richtungen gehen. Also sehr schwer zu predikten, was da jetzt passieren wird. Wer es übrigens sehen will, ich benutze sehr nochmal für die Fans, einfach, dass wir da mal sagen, wo kann man überhaupt College Football schauen? Bei DAZN gibt es sicherlich jetzt free. Nicht jeder hat DAZN, aber du kannst da ein Konto machen und da kannst du theoretisch dir die Spiele anschauen. Ich schaue viel auf YouTube. Da gibt es witzigerweise immer eine Möglichkeit, irgendwas zu sehen live. Da gibt es sicherlich auch noch andere Möglichkeiten. Immo, da kennst du dich aus, ich weiß nicht, aber du kannst dir die Informationen, die Spiele anschauen, weil ist ein bisschen sinnlos, wenn man sich die Spiele nicht anschauen kann, die wir hier besprechen, aber die kann man sehen in Deutschland. Ich wollte es nur nochmal sagen, wenn jetzt ein Frischling dabei ist da draußen und sagt, hey, ich habe Bock auf College Football, kannst du sehen, machen wir nicht anders. Ja, also so diesen Game Pass an sich gibt es ja nicht für College, aber es gibt Möglichkeiten und ich bin überrascht, dass es geht. Also ich bin überrascht, ich sehe fast schon zu viel für mich zu sehen bei den ganzen Dingen.
Ja, wie du schon meinst, es gibt auf diesem Kanal namens YouTube immer Leute, die irgendwelche Streams teilen, die sie sich teilen sollen, nennen wir es mal so.
Ja, aber die Highlights danach.
Kannst du verschiedene Apps, sei es Fox Sports, CBS, ESPN, da gibt es schon Möglichkeiten, gibt es auch Einschränkungen dran, aber es gibt auch immer wieder Spiele, die du gucken kannst. Aber tatsächlich seit letztem Wochenende ist DAZN erstmal für die nächsten Wochen am Start und hat tatsächlich, glaube ich, auch recht viele Spiele. Ich glaube, jetzt am Wochenende waren es knapp 10 Spiele, glaube ich, die im Angebot waren und jetzt auch nicht nur Gurkenspiele, sondern da war auch ein paar richtig gute Dinger dabei, unter anderem LSU gegen Clemson. Also das läuft dann auch im Originalton, das ist sowieso viel geiler. Also es gibt Möglichkeiten, sich durch College Football hierzulande schon reinzuziehen.
Und jetzt auch muss man ja ganz klar erwähnen, erstmal um das noch hervorzuheben, DAZN, die ersten paar Wochen, also bis in den November rein, ist erstmal gratis. Also alles im College Football könnt ihr gratis auf DAZN bis November gucken. Dann führen sie wohl einen finanziellen Zensus ein, dass man dafür zahlen muss. Ist ja auch gerechtfertigt. Irgendwie muss ja sowas finanziert werden. Können ja nicht von Luft und Liebe leben. Aber das ist ganz schön. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Insbesondere da auch der Tipp an der Stelle. Also Illinois Duke kann man zu bester Zeit gucken. Das ist nämlich 18 Uhr deutscher Zeit am Samstag.
Sehr gut. Endlich wieder Basketball.
Ja.
Ja gut, dann sind wir wieder knapp über anderthalb Stunden. Wieder total... Haben wir uns wieder zu Tode gequatscht. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu Tode gequatscht. Danke euch, Jungs. War wieder sehr unterhaltsam. Wir haben uns tatsächlich noch gar nicht überlegt, was nächste Woche die Themen sind. Aber dann bleibt es auch spannend. Vielleicht reden wir über Coaches auf heißen Stühlen. Vielleicht reden wir über deutsche Talente. Vielleicht über was ganz anderes. Lasst euch überraschen. Würde uns freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder am Start seid. Und dann viel Spaß am Wochenende mit hoffentlich so vielen Spielen, wie ihr euch reinziehen könnt. Danke, Schuh. Danke, Immo. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
Footballerei. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.